Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein. In der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 127 und dem Thema Gerechtigkeit im Märchen. Ella, Christian, wir haben nach dem letzten thematischen Riesenblock mit Zahlen heute wieder ein richtig großes, vermutlich auch sehr diskussionsanregendes Thema vor uns. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit folgenden Fragen. Was ist eigentlich gerecht? Bekommt wirklich jeder das, was er eigentlich verdient?
Nein. Kann ich jetzt schon antworten.
Okay, Folge zu Ende. Tschüss, wir hören uns wieder in der nächsten Folge.
Hallo, ich wollte ja eine Einleitung machen. Okay. Das sind erstmal so rhetorische Fragen, okay. denen wir erstmal nachhorchen.
Okay, ich horche.
Jenny verwendet hier gerade ein sprachliches Stilmittel.
Hätte ich in deiner Deutschstunde mal besser aufgepasst, Elena. Aber ja. Jetzt schweige ich.
Oder wünschen wir uns manchmal einfach, und die Antwort ist ja, nur dass am Ende die Guten gewinnen und die Bösen verlieren? Ist es gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen oder wenn jeder genau das bekommt, was er verdient? Und was soll das überhaupt sein? Ja, die Grunddefinition von gerechtem Handeln, also Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, ist lediglich formaler Natur. Ob zwei Situationen als zueinander gleich oder ungleich bewertet werden, hängt von den zugrunde gelegten Wertmaßstäben ab. Der Gerechtigkeitsbegriff ist also stets ausfüllungsbedürftig und dies kann in der Auslegung problematisch werden. Und dazu habe ich euch jetzt zwei Beispiele mitgebracht, die wir vielleicht auch, aber wir können sie auch schon diskutieren. Wir haben jetzt natürlich noch nicht definiert, was Gerechtigkeit ist. Das machen wir ja im Folgenden noch, aber trotzdem einmal aufregendes Thema Frauenwahlrecht.
Ich bin dagegen. Nein, sorry.
Ja, Frauen wurde in der Frühzeit, na, wie du als Mann dagegen bist. Frauen wurde in der Frühzeit der Demokratie kein Wahlrecht zugestanden. Dies wurde nicht als ungerecht empfunden, weil Frauen keine Männer sind. Es wird also Ungleiches ungleich behandelt, was grundsätzlich als gerecht erscheint.
Ja, ich weiß nicht. Also ja, das kann man sich logisch irgendwie zurechtlegen, aber entspricht jetzt nicht so meinen Vorstellungen.
Nee, ist so eine Perspektive, die ich auch noch nie hatte, aber so kann man sich natürlich irgendwie denken, woher das kam.
Also die Logik schließt sich natürlich irgendwie, aber irgendwie auch nicht, ne?
Ja, deswegen fand ich das als Argumentation, sagen wir mal, interessant. Mhm. Ich meine, im Endeffekt ist ja, finde ich, der gleiche Nenner, es handelt sich hierbei um Menschen.
Ja.
Ja. Und deswegen müssen Menschen auch gleich behandelt werden, egal welches Geschlecht.
Aber schließt ja einen wunderbaren Bogen auch schon mal zu unserem Märchenstundenmärchen, ne? Mhm.
Und ich meine, ist klar, nach heutigen Wertmaßstäben gibt es im Hinblick auf das Wahlrecht ja natürlich keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen unterliegen genau wie Männer den demokratischen Entscheidungen. Sie tragen die Gesellschaft ebenso wie die Männer. Und sie sind ebenso wie Männer vernunftbegabt und zu demokratischen Entscheidungen fähig.
Manchmal scheinbar sogar besser als Männer.
Ja. Genau. Na, also das wäre jetzt mein gemeinsamer Nenner gewesen, dass man sagt, es handelt sich hierbei um Menschen und Menschen müssen die gleichen Rechte haben, aber ja.
Ja, genau. Aber da sieht man ja schon sehr schön, es ist eben auch eine Frage, welche Maßstäbe du ansetzt, welche Perspektive du wählst, dann kannst du alles irgendwie rechtfertigen. Und wir sehen jetzt schon, es wird ein riesenkomplexes Thema. Juhu!
Genau, und ich habe euch auch noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Nämlich, die Bibel kennt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich, Christian. Ja. Als klassische Erzählung zur Gerechtigkeit. Und da ist es so, dass der Herr des Weinbergs erteilt jedem Arbeiter den aus Sicht des Herrn gerechten Lohn, nämlich das, was dieser zum Leben braucht. Und er unterscheidet dabei nicht, dass einige Arbeiter 12 Stunden arbeiten, die anderen aber nur 1 Stunde. Und letztere erhalten dann natürlich den 12-fachen Lohn, weil sie ja viel weniger gearbeitet haben. Und dann stellt sich die Frage, ist das denn gerecht?
Ja, das ist natürlich eine Frage der Exegese. Die klassische Auslegung ist, dass es dabei ja, also der Herr ist natürlich Gott und die Arbeiter sind die Gläubigen. Und sobald du glaubst, bekommst du als Lohn dann quasi den Himmel, sag ich jetzt mal stark theologisch vereinfacht. Und dann ist es egal, ob du halt 1 Stunde oder 12 geglaubt hast oder 1 Jahr oder 12 Jahre. Aus der Perspektive kann man das auch so sehen, weil eine Gerechtigkeit und Gnade da im Christentum ja auch eine gewisse Rolle spielen. Wenn das wirklich um Lohn im finanziellen Sinn gehen würde, würde ich da schon vielleicht nicht mehr ganz mitmachen.
Ja. Genau, also es ist im Prinzip ja auch wieder die Frage, wo man da ansetzt. Klar, wenn du das jetzt als Symbol nimmst, dann ist man damit eher einverstanden. Wenn man es jetzt tatsächlich als Lohn nimmt, dann ist es ja eher dann ungerecht.
Aber alle Arbeiter waren von Anfang an damit einverstanden, dass sie für diesen Lohn, den er genannt hat, auch arbeiten. Und die haben sich erst hinterher darüber aufgeregt, dass diejenigen, die weniger gearbeitet haben, trotzdem diesen Lohn bekommen haben. Mhm. Also die wurden nicht verarscht vorher.
Die wussten das auch vorher, dass die unterschiedlich viel arbeiten werden?
Nee, das wussten sie nicht. Aber die hat gesagt, hör mal, möchtest du in meinem Weinberg arbeiten für, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welcher Lohn das war, für 1 Groschen oder so. Und dann fragt er den nächsten nach 2 Stunden später und genau das Gleiche. Und die sagen alle, ja klar. Und erst hinterher regen die sich auf, als sie erfahren haben, dass sie für unterschiedliche Arbeitszeit den gleichen Lohn bekommen haben.
Aber das ist auch interessant, weil das bedeutet ja, das, was ich erstmal für mich als gerecht empfinde, ist das eine, aber was ich dann in Relation zu anderen Menschen setze, ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Form von Gerechtigkeit zu finden.
Vergleichen macht manchmal eben unglücklich, in diesem Fall definitiv. Ne? Ja. Weil hättest du nicht den Arbeitskollegen gefragt, hör mal, wie lange hast du eigentlich gearbeitet für den Groschen, dann wären die vergnügt nach Hause gegangen, hat der Frau gesagt oder wem auch immer, der da zu Hause wartet oder auch nicht, oder den Katzen. Hey, ich habe heute 1 Groschen im Weinberg verdient und alles wäre tutti gewesen. Und so ist halt, boah, warum hat der denn, obwohl der 4 Stunden oder 11 Stunden weniger gearbeitet hat als ich, ne?
Ja, aber kann man ja auch nachvollziehen, weil im Prinzip jeder irgendwie was anderes gegeben hat, aber den gleichen Lohn rausbekommt, ne? Das ist ja...
Ich glaube, ich hätte mich auch aufgeregt, zumindest kurz, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wenn wir das auf die heutige Zeit münzen, dann kann man ja auch sagen, ich meine, Frauen verdienen wesentlich weniger als Männer.
Ja.
Ne? Oft wird das nicht offengelegt. Ich meine, jetzt muss man das wohl angeblich. Ob das so praktiziert wird in der Realität, weiß ich nicht, aber...
Was man aber auch sagen könnte, ist, wenn ich das wirklich als Arbeitszeit nehme, dann sind wir natürlich auch bei dieser tollen Arbeitszeitdebatte von wegen, wir müssen 70 Stunden arbeiten. Die Frage ist ja, hat der 1 Stunde arbeitet, vielleicht genau das geschafft, was andere in 12 Stunden geschafft haben und die anderen haben vielleicht nur rumgepimmelt?
Auch das, genau.
So, das ist ja noch ein Aspekt. Ja. Ne? Also vielleicht haben sie dann doch das Gleiche geleistet.
Ja, nur eben in unterschiedlicher Zeit.
Genau, und dann ist es ja wieder irgendwie doch wieder gerecht.
Ja.
Also wir sehen, man kann sich ganz unterschiedliche Aspekte rausgreifen und danach halt auch nochmal Gerechtigkeit anders dann bemessen und auslegen. Mhm. Genau, also im Prinzip ist der allgemeine Gerechtigkeitsbegriff ja auf unterschiedliche Wertvorstellungen geprägt. Und darauf werden wir natürlich im Laufe unserer Folge noch weiter eingehen.
Ja, ich glaube, unser Märchenstundenmärchen ist auch ein sehr schönes Beispiel für, weil da lässt sich, glaube ich, so ging es mir zumindest in der Vorbereitung, einiges rausholen.
Ja, und wir hatten beim Einlesen hier ordentlich Spaß, auf jeden Fall. Bei manchen Sätzen ernst zu bleiben, war nicht ganz einfach.
Ja, die Eva wurde leider ganz schön gedisst.
Sorry, Eva.
Mansplained vor allem.
Nein.
So, und da komme ich auch schon direkt zu unserem Märchenstundenmärchen, die ungleichen Kinder Evas. ATU ist 758, Eva, die ungleichen Kinder. Seit 1843 ist es in den Kindern- und Hausmärchen veröffentlicht. Und es ist ein Legendenmärchen über die von Gott bestimmte Ordnung der Stände. Es geht auf den von Hans Sachs verfassten Reim Die ungleichen Kinder der Eva zurück. Er hat diesen Stoff 4-mal überarbeitet mit jeweils einem unterschiedlichen Schluss. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine lehrhafte Erzählung, die die gottgegebene Ständeordnung rechtfertigt, sondern es ist eine Erklärungssage für den Ursprung der Stände, also der Stände-Etia. Ich habe es extra geübt. Der Ständeetiologie. Danke.
Oder Etiologie, wenn du es gräzisierend aussprechen möchtest, geht auch.
Danke
für nochmal zu mansplainen.
Danke für den Hinweis.
Gerne.
Das würden wir nur ohne den Mann unter uns machen.
Ich sage es euch.
Mensch, da wird hier nichts mit dir laufen. Ja, besonders Jakob Grimm beschäftigte sich mit dieser Thematik, weil ihn die Verbindung zur germanischen Mythologie interessierte. Wilhelm Grimm milderte die Beschreibung der Kinder ab und änderte vor allem den Beginn durch Ergänzung der Versteckszene.
Ja. Das hat mich so ein bisschen an Der Wolf und die sieben Geißeln erinnert. Mhm, das dritte ja. sprang unter die Waschschüssel. Und das
ja, ich habe auch auf den Wohnkasten gewartet.
Genau. Ja, Jenny, wie du schon richtig gesagt hast, geht die Fassung der Grimms auf einen Schwank von Hans Sachs zurück, der wiederum auf italienischen Erzählungen des 15. Jahrhunderts beruht, da noch mit Bezügen zur römischen Götterwelt. Diese wurden dann 1528-29 von Johannes Agricola in einen christlichen Kontext gesetzt. Und diese Urfassung der Hans-Sachs'schen Fassung hat Hans Sachs eben scheinbar so inspiriert, dass er das Thema gleich viermal eben literarisch aufbereitet hat, 1547 als Meisterlied, 1553 als Fastnachtsspiel und auch als Komödie, also zwei Fassungen in einem Jahr, und eben 1558 als Schwank, der den Grimms als Grundlage für ihr Märchen gedient hat. Wir haben hier also eine ähnliche Textgeschichte wie bei den 12 faulen Knechten, wenn ihr euch erinnert. Da war es zwar nicht Hans Sachs, aber auch ein Fastnachtsspiel des 15. Jahrhunderts, glaube ich, war es, ne? Und dieser Schwank von Hans Sachs heißt eben die ungleichen Kinder Evae, also mit lateinischem Genitiv, ganz im Zeichen des Humanismus eben. Man muss ja zeigen, was man so kann. Typisch Mann, haben wir ja gerade schon mitbekommen live. Und wurde von den Grimms vor allem gekürzt und in seinen Beschreibungen eben der unschönen Kinder entschärft. Ich möchte euch gerne den Anfang, die unzensierte Beschreibung der Kinder sowie die von den Brüdern Grimm gestrichene abschließende Moral vorlesen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich auch.
Ja. Also ich versuche
es. Wie hässlich die wirklich sind.
Ich versuche es an das moderne Deutsch ein bisschen anzupassen, dass es besser verständlich ist. Also der Anfang ist so: Die Gelehrten haben zugericht vor Jahren ein lieblich Gedicht, nachdem und Gott der Herr beschuf all Kreatur durch Wortes Ruf, der unserem ersten Vater Adam ein Ripp aus seiner Seiten nahm, doraus Eva das Weib ihm baut und sie Adam ehelich vertraut, gab ihn danach sein Segen wert, sprach: Mehrt euch und erfüllt die Erd. Als aber sie nach dieser Tat, nach des Satanas falschem Rat, aßen von der verboten Speis, trieb sie Gott aus dem Paradies und war waren in Gottes Ungnaden nach diesem verderblichen Schaden. Baut Adam die unfruchtbar Erd, im Schweiß seines Angesichts mit beschwert. Und so weiter und so fort. Ne? Und dann auch natürlich Eva gebärt die Kinder auch entsprechend. So, dann haben wir noch die schöne Stelle mit den Kindern. Lof naus und holt auch aus dem Heu, aus der Krippen und aus der Streu und aus dem Ofenloch gar bald auch ihre Kinder ungestalt und führet sie hinein für Gott. Ein unlustig gestrobelter Rott, grindig und lausig, zotet und kussig, zerhadert geschmutzig und rußig, grob ungeschickt tölpet und tötschet, schlüchtisch und zucht, peurisch und lötschet. Also mit wunderbaren Dialektworten offensichtlich. Ja, alles, was man halt eigentlich nicht sein sollte. Und die Moral von der Geschichte? Nun, aus dieser lieblichen Fabel lernen wir gleich wie aus einer Parabel, dass man zu allen Händeln heut noch alle Zeit sich finden, Leut, in allen Ständen hin und wieder, beide in hohe und in nieder. Kein Stand noch Amt so gering und schlecht, man findt in menschlichem Geschlecht Leut, die sich willig geben drein, dabei spürt man heimlich allein, wie Gott so wunderbar regiert und also weislich ordiniert, als ständ, dass im Wesen beste menschlich Geschlecht und ordentlich gehe, wie wohl Ober- und Untertan unser Zeit gröblich fehlen dran, da keiner bleibt in seinem Beruf, dazu ihn Gott der Herr beschuf, will gar nicht dran begnüget sein und dringt sich jeder weiter ein, denn im Nächsten zum Merkling schaden. Damit wären all Stände überladen, da immer einer den anderen dringet, betrügt, vervorteilt, schindt und zwinget, wider all Gottes Ordnung. Der Halb leid jetzt und alt und jung, viel unbilliges Ungemachs, Gott wenn's zum Besten, wünscht Hans Sachs.
Ja, cool.
Also scheinbar scheint in der guten alten Zeit des 16. Jahrhunderts auch nicht alles so gut gewesen zu sein, wie uns das gerne später immer suggeriert wurde. Und es gibt auch eine Fassung in einem Brief Philipp Melanchthons, also des Reformators, und spiegelt halt sehr dieses lutherische Ständedenken wider, aber da werden wir später vermutlich nochmal drauf eingehen näher. Im deutschen Sprachraum fand das Märchen, wenn wir es so nennen wollen, eigentlich keine große Verbreitung und vor allen Dingen erst nach 1800 auch durch die Grimms. Es gibt Varianten aus Bayern, Brandenburg, Friesland, Niedersachsen, Pommern und Schwaben. Es gibt aber auch interessantere, wie ich finde, Varianten im europäischen Raum, vor allen Dingen im Nordischen. In der Edda, also um 1150 Island, besucht der Gott Rig drei sozial unterschiedliche Familien, woraufhin in jeder ein Sohn geboren wird und von diesen stammen Knechte, Bauern und Adelige ab. In späteren, dann verchristlichten Fassungen mit Adam und Eva werden die Kinder teils wegen ihrer Hässlichkeit versteckt, wie bei den Grimms, teils aber auch allein aufgrund der großen Zahl. Die Eva schämt sich nämlich ihrer Wollust. Also der Adam muss sich nicht schämen, ja, weil er als Mann darf sexuell aktiv sein, die Eva halt als Frau natürlich nicht. Ne? Ja, und aus diesen versteckten Kindern werden dann ganz unterschiedliche Wesen. In einigen Fassungen werden sie zu Affen, also Darwinismus mal umgekehrt. Ja. In Island zu Elben, in Dänemark zu Huldren und Unterirdischen, in Frankreich zu Elfen oder Fröschen und Kröten. Und das macht, finde ich, nochmal ganz viele andere Ebenen auf, aber dazu später auch mehr. Bei den Adaptionen sieht es heute mal wieder sehr mau aus, aber wieder einmal ist es ein Hörspiel, das mich auf Schallplatte der Intercord Märchenstunde seit früher Kindheit begleitet, und zwar mit SprecherInnen des Landestheaters Innsbruck. Das ist tatsächlich ein bisschen entschärft bzw. kontextualisiert. Ich möchte hier mal wieder vom Zitationsrecht Gebrauch machen.
Von Kain und Abel hat jeder schon gehört. Von den vielen, vielen anderen Kindern will ich euch heute berichten. Sie waren nicht nur im Wesen grundverschieden, sie sahen auch ganz verschieden aus. Ein Teil von ihnen war sehr schön, der andere Teil war weniger schön, um nicht zu sagen hässlich. Heute wissen wir, dass die Unterteilung in schön und hässlich ganz dumm ist, weil das erstens Geschmackssache ist und es zweitens auf ganz was anderes im Leben ankommt. Nämlich, ob ein Mensch gut oder böse ist.
Wie gesagt, auch wenn die Handlung dann nicht weiter groß verändert wurde, aber ich finde, das macht es auf jeden Fall etwas kindgerechter, ja. Weil sonst hätte man das in einem Kinderzimmer auch eigentlich nicht abspielen können, finde ich. Nee, also ich würde meine nicht existierenden Kinder das nicht hören lassen sonst.
Und mal davon abgesehen ist die Einleitung, die da auch gewählt haben, auch etwas, was ja voll zum Märchen passt, weil, ne, erinnern wir uns an unsere Schönheitsfolge, es geht ja eigentlich nicht wirklich um schön und hässlich im optischen Sinne, sondern um dein Wesen. Und ich finde, das haben die sehr charmant gelöst.
Von daher bin ich doch nicht so ganz abgedreht, wie ich es vielleicht ohne diese Kontextualisierung wäre.
Ja gut, dann gehen wir jetzt ans Eingemachte, würde ich sagen. Greife ich erstmal einen Aspekt auf, den die Jenny gerade schon gesagt hat. Die ungleichen Kinder Evas wird ja auch den sogenannten Legendenmärchen der Brüder Grimm zugeordnet. Wir erinnern uns vielleicht, hoffentlich. Märchen, Sage, Legende. Über die Unterschiede haben wir ja schon des Öfteren gesprochen. Und vielleicht erinnert ihr euch, Legenden haben ja meist einen religiösen Bezug. So auch dieses Märchen, das, wie Jenny auch schon sagte, eine gesellschaftliche Ordnung erklären und religiös legitimieren will, also eine etiologische Erzählung ist. Und sie beantwortet letztlich die Frage, warum Menschen unterschiedlichen Ständen und Berufen angehören. Und dabei würde ich sagen, stehen vor allem drei Themen im Mittelpunkt. Einmal die menschliche Neigung nach Schönheit und Ansehen zu urteilen, dann die gottgegebene Ordnung der Welt und die Legitimation sozialer Ungleichheit. Gehen wir inhaltlich nochmal ein bisschen rein. Eva bevorzugt ja ihre schönen Kinder und versteckt die hässlichen, was auch immer das genau heißen mag. Und bereits hierin zeigt sich ja ein moralischer Fehler. Sie bewertet ihre Kinder nach ihrem Äußeren und schämt sich für diejenigen, die nicht den gesellschaftlichen Schönheitsvorstellungen entsprechen. Und ich denke, bei vielen Lesenden, einmal mehr vielleicht auch bei einer Leserschaft, die von einer überhöhten Mutterfigur in der biedermeierlichen Zeit geprägt war, wird da sofort ein großer Aufschrei vorhanden gewesen sein und alle werden sagen, wie kann sie nur, sagen wir ja heute genauso. Eine gute Mutter darf ihre Kinder nicht hässlich finden, eine gute Mutter hat keine Lieblingskinder, das geht absolut gar nicht. Gott macht das da als weiser,
Mann, in Anführungszeichen, ja schon ganz richtig, denn er reagiert anders als erwartet. Er verurteilt die hässlichen Kinder eben nicht, sondern segnet sie ebenfalls. Allerdings erhalten sie andere Lebensaufgaben als die schönen Kinder. Ja, und ich weiß nicht, so, ich hatte beim ersten Mal lesen schon so ein bisschen diesen Impuls an der Stelle, mich aufzuregen, weil ich mir so dachte, was macht der da? Ja, aber bleiben wir nochmal beim Symbol der Schönheit. Die äußere Schönheit besitzt im Märchen zunächst eine soziale Funktion. Die schönen Kinder erhalten Berufe und Stände mit hohem gesellschaftlichem Prestige. König, Fürst, Graf, Ritter, Edelmann, Bürger, Kaufmann, Gelehrter. Top. Die hässlichen Kinder werden dagegen Handwerker und Arbeiter. Bauer, Fischer, Schmied, Weber, Schuhmacher.
Weber, ganz wichtig.
Schuhmacher, Schneider und so weiter. Wichtig ist dabei, es entsteht der Eindruck, dass Gott die Berufe scheinbar ausdrücklich an Schönheit und Hässlichkeit koppeln würde. Das ist ja auch das, was Eva ihm am Ende irgendwie dann vorwirft. Aber nein, wir wissen ja, Eva, die dumme Frau, die uns den Sündenfall beschert hat, hat sich auch hier einfach nicht klug verhalten. Denn die eigentliche Ursache der Trennung in Schön und Hässlich ist Evas Verhalten. Also die Frau ist wieder mal schuld. Wunderbar.
Wie konnte es anders sein?
Ja, sie kann halt nicht aus ihrer Haut. Nee. Ne? Erst isst sie den Apfel, jetzt versaut sie es auch für ihre Kinder.
Mist.
Sie ist es letztlich, die unterscheidet, wer vorzeigbarer ist. Dadurch kritisiert das Märchen also die menschliche Oberflächlichkeit. Denn hätte sie alle Kinder gleich behandelt, hätte sie nicht vorgegriffen und eine Auswahl getroffen, wären die Berufe vielleicht auch gleicher unter den schönen und den hässlichen Kindern verteilt worden.
Und diese vermeintlichen Berufe wie eben König und so weiter, denen liegen ja auch repräsentative Aufgaben zugrunde. Also nicht nur, aber auch. Und deswegen geht das dann mit der Optik schon ein bisschen Hand in Hand. Ne?
Das stimmt. Ja, so ganz abwegig ist es nicht. Das stimmt.
Aber ihr meint, dass Gott einfach als erstes die guten Sachen verteilt hat und dann zu den schlechten hingegangen ist? Ich habe nämlich gedacht, Gott hat ja gesehen, das sind die schönen Kinder.
Ja, das und ist deswegen, halt die Frage.
Und deswegen hat er auch direkt die guten Berufe rausgehauen. Weil wenn der jetzt ein hässliches Kind dabei gewesen wäre, hätte er direkt gesagt, ja, du bist aber Handwerker, tut mir leid.
Ja, aber wenn er davon ausgegangen ist, dass vielleicht Eva schon auch die Besseren dahingestellt hat oder so, ne? Also,
ist halt die Frage.
Vielleicht der hat ja dann die schönen Kinder auch wahllos dahingestellt bekommen und die Reihenfolge hat er, glaube ich, selbst gemacht. Oder?
Ja,
dann hat er schon geguckt, okay, der Schönste aus den Schönen ist jetzt der, du wirst Kaiser, der weniger Schöne wird dann nur Graf und so. Ne?
Das habe ich halt zuerst gedacht. Dann habe ich aber gedacht, wenn wir jetzt dieses Schönheitsthema aufgreifen oder generell auch sehen, naja, dass hier vielleicht auch eine gewisse Oberflächlichkeit kritisiert werden soll, dann ist halt irgendwie doch Eva wieder die, die den schwarzen Peter trägt, weil sie
ja,
halt
definitiv
gesagt hat, nee, die Kinder sind ja gar nicht erst vorzeigbar. Also wir wissen natürlich nicht so wirklich, was passiert wäre, weil wir kennen Gottes Kriterien nicht. Wir wissen, er segnet die Kinder und damit tut er erstmal zumindest so, als würde er sie alle gleich behandeln.
Aber durch den letzten Satz oder die letzten Sätze, wo Eva ihre Dummheit dann ja auch endlich mal einsieht, ja, kann man davon ausgehen, dass das die Intention des Textes war, also alles der Frau zuzuschustern.
Denke ich auch. Also
Gottes Weisheit quasi dann vorgegriffen wurde, ja, weil sie als Frau und als Mensch sich klüger gedüngt hat als er.
Genau, also für mich liegt da genau die Kritik, auf die sich letztlich ja gerne das ganze Patriarchat stützt. Ja. Ne? Eva ist für den Sündenfall verantwortlich. Das setzt sich für mich persönlich in dem Märchen irgendwie so ein bisschen fort, weil, ja.
Und aus seiner Seite genommen, wie wir hier bei Hans Sachs im Original gelesen haben, was ja eigentlich völlig falsch ist.
Ja.
Man kann das im Hebräischen auch so übersetzen, es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten, wenn wir die eine jetzt nehmen wollen, dass sie aus der Hälfte gemacht wurde, also wirklich halb, halb, gleich und gleich.
Das ist was ganz anderes.
Und sie sind ja auch nicht, das ist falsch übersetzt als Mann und Frau, sondern sind männlich und weiblich erschaffen worden. Das ist was ganz anderes, ne? Und das kann man dann auch exegetisch anders eben deuten. Und dann sind Transmenschen vielleicht doch nicht böse und doch Gottes Kinder.
Ja, alles eine Frage der Auslegung,
definitiv,
ne? In dem Märchen auf jeden Fall soll sie schon mehrere menschliche Schwächen verkörpern. Auch wenn du ja ihren Impuls irgendwie, sie macht alles schön und dann schämt sie sich für ihre Kinder und sie möchte sich nur von der besten Seite zeigen. Das macht sie schon fast ein bisschen menschlich, finde ich.
Ja.
Aber eben auch fehlbar. Und das ist natürlich dann der große Kontrast zum Göttlichen, das in diesem Märchen auftaucht. Und es zeigt eben, Eva empfindet menschliche Schwächen wie Eitelkeit, Charme, soziale Anpassung, Vorurteil. Sie möchte Gott eben nur ihre gelungenen Kinder präsentieren und übernimmt damit natürlich die gesellschaftlichen Wertmaßstäbe. Gott ist dann eben der, der Barmherzigkeit zeigt, der alle Kinder segnet. Das heißt, das Märchen kritisiert erstmal den Menschen, vor allem hier die Frau, die Mutter, stärker als Gott. Der entscheidende Abschnitt folgt dann am Ende, wenn Eva sich eben beschwert und fragt, warum verteilst du das denn so ungleich? Da zeigt sich dann auch, ja, ich bin halt doch die Mutter. Und natürlich liebe ich meine hässlichen Kinder auch. Ich habe das eigentlich gar nicht in böser Absicht getan. Und jetzt haben die scheinbar irgendwie einen Nachteil. Also ich finde, das ist schon bemerkenswert, dass sie hier schon versucht, für ihre Kinder einzutreten. Na, das kann man ihr schon zugute schreiben.
Dass sie aus gesellschaftlichem Druck oder so dann quasi genau. Die Kinder versteckt hat und das gar nicht aus innerer Überzeugung getan hat. Ne?
Ja, und Gott antwortet eben damit, dass letztlich ja alle Menschen zusammenwirken müssen, wie die Glieder einer Kette, eines Körpers. Und hier erscheint dann auch sehr deutlich die mittelalterliche Ständeordnung. Diese Vorstellung spiegelt sich sehr stark wider, denn die ist davon ausgegangen, dass jeder Mensch eine Aufgabe besitzt, herrschen, arbeiten, handeln, lernen, was auch immer. Keine Tätigkeit ist für sich ausreichend, denn der Bauer ernährt den König, der Schmied fertigt Werkzeuge, der Weber stellt Kleidung her, der Kaufmann verteilt Waren. Die Gesellschaft funktioniert nur als Ganzes. Das Märchen ist zwar dann im 19. Jahrhundert erst in der Sammlung der Brüder Grimm verarbeitet worden und von ihnen ja auch bearbeitet worden. Die älteren Vorstellungen, die diesem Ganzen aber zugrunde liegen, sind natürlich deutlich noch sichtbar. Denn, das müssen wir uns vielleicht an der Stelle auch nochmal bewusst machen, es war ja erst die Aufklärung, die diese Idee von einer Welt nach Gottes Gnaden hinterfragt hat. Und das Märchen legitimiert aber noch genau dieses Denken, indem es zeigen will, Ungleichheit bedeutet nicht notwendigerweise Ungerechtigkeit, sondern unterschiedlich göttliche Berufung. Und deswegen versucht es auch, ja, so ein bisschen die körperliche Arbeit vielleicht aufzuwerten, indem es Gott dann eben auch fragen lässt. Ja, wer soll denn sehen, dreschen, malen und backen? Das muss auch jemand machen. Ich habe mir gedacht, man kann es natürlich auch so lesen, ja, irgendwie man muss ja auch die Drecksarbeit machen.
Ja.
Aber auch das ist wahrscheinlich eine Sache der Perspektive, der persönlichen Erfahrung. Aus mittelalterlicher Sicht werden gerade die körperlichen Arbeiten, der ja auch der Großteil der Gesellschaft angehört hat, ne, die meisten waren eben nicht adelig, sondern die gehörten zur unteren Schicht, und das wurde als unverzichtbar dargestellt. Das Märchen enthält also eine doppelte Aussage. Es bestätigt soziale Hierarchien und es wertet körperliche Arbeit auf. Die einfachen Berufe sollen nicht als Strafe erscheinen, sondern als notwendiger Dienst an der Gemeinschaft, der sie ja zweifelsohne auch sind, weil sonst würden wir ganz schön dumm dastehen. Ich persönlich habe mir so gedacht, ja, wenn man sich anguckt, wie die Welt bis heute funktioniert, kommt mir das doch so ein bisschen wie Hohn vor. Denn ja, es liegt da wirklich ein richtiger Kern drin. Und die Idee von jeder Mensch hat einen Wert und trägt etwas zur Gesellschaft bei, ist schön und wahr und richtig. Die Realität sieht aber einfach anders aus. Und es sind genau diese Berufe, die am meisten ausgebeutet wurden und werden. Wir können uns auch fragen, warum verdient eine Putzfrau viel, viel weniger als irgend so ein CEO, der bei VW sitzt und regelmäßig
Scheiße baut.
Ja, zum Beispiel. Ne? Also natürlich kommen da noch viele Komponenten wie Bildungsstand, bla bla bla, Ausbildung, Verantwortung hinzu. Aber sind wir mal ehrlich, ohne Putzkräfte würde hier nichts laufen. Ja. Also, ne? Ist schwierig.
Ich habe mich ja gefragt, warum Adam da eigentlich nur durch die Türspalte guckt und die Tür aufmacht und dann ist ja auch vorbei. Ja. Also ist ja mal wieder also eine ganz, ganz schwache Vaterfigur.
Total.
Also die schwächste vielleicht aller Märchen, die wir bislang hatten.
Ja.
Weil eigentlich nach patriarchaler Vorstellung ist er ja der Pater Familias, ne? Also das Oberhaupt der Familie. Er hätte eigentlich sagen müssen, hier, Gott, alter Kumpel, das ist mein Erster, der Peter, ja. Das ist der Beste und so, ne?
Ja.
Und dann reißt aber dieses Weib das an sich und sagt, hier, ne? Also du stell ich mal in die Ecke oder was? Ich meine, erfahren wir nicht.
Erfahren wir nicht.
Ne? Aber das macht ja ihre Sünde vielleicht noch größer, weil
genau. Eigentlich
übernimmt sie ja die Aufgabe,
ja. Die
ihrem Mann zugestanden
ja. Hätte.
Und
sie verkackt es dann eigentlich, ne?
Ja, weil sie ja eben eine Frau ist, so
sieht's
aus. Ja.
Und sie verkackt es vielleicht schon auch an einer ganz entscheidenden Stelle, denn auch die Orte, an denen Eva ihre Kinder versteckt, sind sehr, sehr symbolisch. Sie liegen nämlich überall dort oder verstecken sich überall dort, wo gearbeitet wird. Heu, Stroh, Keller, Ofen, Leder, Weinfass. Diese Gegenstände gehören zur bäuerlichen und handwerklichen Lebenswelt. Das heißt, noch bevor Gott die Berufe verteilt, befinden sich diese Kinder bereits bildlich in der Welt der Arbeit, arme Geschöpfe. Mehr noch, durch die Wahl der Verstecke legt die Mutter den Werdegang der Kinder eigentlich fest. Also wo wir herkommen und was wir von zu Hause mitbekommen, entscheidet maßgeblich darüber, was aus uns wird. Ja, theologisch vermittelt das Märchen eigentlich zwei Botschaften. Einerseits, alle Menschen erhalten Gottes Segen, keiner der Kinder bleibt ungesegnet. Es gibt also scheinbar keinen Unterschied zwischen gut und hässlich. Andererseits, Gottes Segen bedeutet nicht Gleichheit, sondern unterschiedliche Aufgaben. Das Märchen unterscheidet zwischen gleicher göttlicher Zuwendung, aber ungleicher gesellschaftlicher Funktion.
Und schließt dabei halt soziale Mobilität vollkommen aus, ne?
Oder?
Weil du dich dann gegen den göttlichen Willen auflehnen würdest.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, aus heutiger Perspektive, wo das Märchen sich sehr kritisch lesen lässt, denn es reproduziert natürlich Vorstellungen, die wir heute nicht mehr teilen. Soziale Ungleichheit als göttlich gewollt? Nein. Das ist ja letztlich auch einfach eine Legitimation der herrschenden Klasse, um die Leute klein zu halten. Starre Rollenbilder, du sagtest es, fehlende soziale Mobilität. Dadurch werden Adel, Herrschaft und soziale Hierarchie als natürlich und unveränderlich dargestellt. Gleichzeitig enthält es Gedanken, die natürlich trotzdem aktuell sind. Jeder Mensch besitzt Würde, jede Arbeit ist gesellschaftlich notwendig, äußere Schönheit entscheidet nicht über den Wert eines Menschen, Gemeinschaft funktioniert nur durch gegenseitige Abhängigkeit.
Und heißt ja dann auch im Umkehrschluss für den König zum Beispiel, dass er auch mit dem Bauern und dem Schuhmacher und dem Lohgerber vernünftig umgehen muss, weil das auch von Gott gesegnete Menschen sind.
Richtig.
Eigentlich und nicht knechten bis aufs Blut und ausnutzen oder ausbeuten.
Ganz genau. Man kann das aber natürlich auch irgendwie verstehen als, ja, okay, wir nehmen hier diese Erzählung, um die breite Masse mal zu beschwichtigen. Damit die sich denken, ah ja, okay, hat doch alles einen Sinn und wir sind vielleicht, wenn wir meckern, einfach nur zu doof, das zu verstehen.
Aber am Ende kommen wir in den Himmel und alles wird gut.
Genau. Also literaturwissenschaftlich spricht man hier auch von einer Legitimationserzählung, die eben bestehende Herrschaftsverhältnisse rechtfertigt. Und damit ist die ungleichen Kinder Evas weniger ein Märchen über individuelle Schicksale, wie wir das ja recht häufig haben, der Held auf seiner Suchwanderung und so weiter. Es ist eine symbolische Ursprungserzählung gesellschaftlicher Ordnung. Es verbindet christliche Theologie mit einem mittelalterlichen Ständedenken. Alle Menschen sind von Gott gesegnet, aber nicht zu denselben Aufgaben berufen. Und während das Märchen einerseits die menschliche Oberflächlichkeit, verkörpert durch die liebe Eva, kritisiert und die Würde auch der einfachen Berufe betont, dient es andererseits dazu, soziale Hierarchien als gottgewollt und notwendig zu legitimieren. Und gerade diese Spannung macht den Text natürlich sehr interessant, ist eine super Grundlage für das Thema Gerechtigkeit, um das es heute gehen soll. Und ja, er ist zugleich eine moralische Belehrung, eine religiöse Welterklärung und eine ideologische Rechtfertigung einer historischen Gesellschaftsordnung.
Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wie gerecht oder ungerecht geht's eigentlich in unserem Märchenstundenmärchen zu? Und vorweg muss ich natürlich sagen, also wir haben hier die Textgattung Märchen und eben die gattungsimmanenten Merkmale, wo eben dieser kontrastierende Aufbau, haben wir auch schon x-mal besprochen, ne? Also wo dunkel ist, muss auch hell sein, wo gut ist, muss auch böse sein. Und auf den ersten Blick haben wir eigentlich keine Grauzonen. Du hast jetzt ja, oder wir haben hier in der Diskussion ja doch schon ein paar Grauzonen, ja, und auch unterschiedliche Grautöne, Aschgrau, Bleigrau, Zementgrau, ne, aufgemacht. Ja, also was einem natürlich sofort als erstes ins Auge wirklich fällt, ist eben, dass Optik und Moral Hand in Hand gehen, dem Märchendenken entsprechend. Also wer schön ist, ist auch gut, fleißig, intelligent. Wer hässlich ist, ist es eben nicht. Dadurch wird auch das soziale Gefälle begründet. Ja, und in diesem Fall sogar als direkt übermittelter göttlicher Wille. Also nicht aus irgendeiner schleierhaften Prophetie da herausgelesen, sondern Gott steht selbst im Haus und sagt, du wirst das und das soll so bleiben. Die Sünderin Eva, das Märchen spielt ja nach der Vertreibung aus dem Paradies, wird obendrein noch als dumm und impertinent dargestellt, weil sie die gottgewollte Wertordnung nicht versteht und es sich auch noch erdreistet, von Gott eine Rechtfertigung zu verlangen. Ja? Aus heutiger Sicht wird das natürlich als äußerst ungerecht wahrgenommen. Nicht nur aus feministischer Sicht, sondern, also ich muss sagen, ich habe Eva am Ende zum Beispiel eher als kritische Stimme der Vernunft, ja, wahrgenommen,
ja,
die aber aufgrund der patriarchalen Struktur durch Mansplaining aus Gottes Mund eben mundtot gemacht,
ja,
wird.
Ja,
ne?
Ja, ja, unterschreibe.
Interessanterweise, um ein bisschen historischen Kontext nochmal einfließen zu lassen, war der Spruch, als Adam reut, also grub oder hackte im alten Deutsch, und Eva spann, wo war denn da ein Edelmann? Das ist ein zentraler Slogan des Bauernkriegs 1525 gewesen, wo eben diese Geschichte von Adam und Eva genau andersrum gedeutet wurde. Alle Menschen wurden gleich erschaffen. Und warum maßt ihr da oben euch eigentlich an, dass ihr da oben seid und wir hier unten? Dieser Bauernkrieg wurde anfangs von Luther durchaus unterstützt, ne? Er wollte da ja auch sozial einiges ändern. Aber als es dann vermehrt auch zu Gräueltaten im Rahmen dieses Kriegs kam, hier diese Weinsberger Bluttat war es, glaube ich, wo dann da der Graf und so weiter diesen Spießrutenlauf durchmachen musste und die da alle verbrannt wurden, was weiß ich. Also die haben sich wirklich zu Gewalt Tätigkeiten hinreißen lassen. Er hatte das aufs Schärfste verurteilt und dann hat er doch eher, weil er sich das mit den Mächtigen auch nicht verscherzen wollte, der gute Herr Luther dann doch auf Altbewährtes zurückgegriffen und das wurde dann auch alles blutig niedergeschlagen und hatte keine wirklichen Folgen im engeren Sinne. Und das war ja kurz bevor Hans Sachs diese Geschichte eben aufgeschrieben hat.
Vor allem, das stimmt. Ich meine, Adam und Eva waren die ersten Menschen auf der Welt Und es steht ja auch drin, dass sie handwerkliche, bäuerliche Tätigkeiten gemacht haben. Und von daher ist ja im Prinzip eigentlich jeder irgendwie Handwerker
oder Bauer. Ich finde diese Analogien und diese Logiken nicht immer so ganz schlüssig. Also wenn man da so ein bisschen rankratzt, dann bröckelt das. Ne? Also durchs erste Lesen dachte ich mir, boah, was für eine, ne? Das ist so typisch hier gut, da böse und so. Aber wenn man so ein bisschen hinterfragt, dann merkt man, boah, da sind ganz schön viele Ungereimtheiten. Und also Eva als Stimme der Vernunft kann ich echt nur unterschreiben.
Ja,
also da hätte man was draus machen können. Aber halt auch erst zu Zeiten der Aufklärung wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Das war damals wahrscheinlich noch zu früh.
Ich habe das auch irgendwie ganz anders verstanden, weil wahrscheinlich einfach, weil ich nicht religiös bin und weil ich sowieso immer schon so ein bisschen kritisch bin, wenn Gott daherkommt.
Ja, ich glaube, Gott wird hier missbraucht. Ich weiß nicht, ob das göttlicher Wille ist, der hier wirklich kundgetan wird im Märchen.
Ja, deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, also für mich war das beim ersten Lesen so meine Idee, dass Eva ihre Kinder halt schützen will und irgendwie ja Gott dann dafür verantwortlich ist, was er ihnen gibt und er die quasi ja eigentlich stigmatisiert so ein bisschen.
Ja, das ist total spannend, weil ich habe auch bei der Vorbereitung, bei der Interpretation wirklich mehrere Phasen so durchgemacht. Ja. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, boah, Gott geht einfach gar nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt den historischen Kontext berücksichtigst, mittelalterliche Ständeordnung, die du raus. Natürlich ist Eva dann die Schuldige, unterschreibe ich nicht, ist aber wahrscheinlich das, was der Text impliziert. Wenn wir jetzt aber den Kontext dazu nehmen, den du gerade genannt hast, Christian, kriegt das natürlich wieder eine ganz andere Nummer und dann steht auch Eva als Rolle wieder plötzlich ganz anders da. Und das bringt uns ja schon an den Anfang unserer Folge zurück, wo wir eben sagten, naja, was ist gerecht, was ist ungerecht? Das ist ein super komplexes Thema. Und da fließen ganz viele Betrachtungsweisen, der eigene soziale Hintergrund, die eigenen Erfahrungen, die eigene Moralvorstellung mit rein.
Klar, als Grafensohn liest du das Märchen anders als Arbeitertochter.
Richtig,
ne?
Richtig.
Der Grafensohn denkt sich ja klar, sicher, meine Familie, wir sind die Besten. Und die Arbeitertochter denkt sich, warum? Ne? Also
genau.
Mit welcher Begründung? Ich bin vielleicht genauso klug wie der Grafensohn aus meiner Klasse. Und warum hat der jetzt plötzlich eine 1 auf dem Zeugnis, ich nur eine 3? Mhm. Oder warum hat der eine Schulempfehlung fürs Gymnasium und ich nur für die Hauptschule?
Ja. Ne? Und das stellt letztlich natürlich die Frage, eine einheitliche Definition von Gerechtigkeit, da wird Jenny ja gleich bestimmt noch mehr zu sagen, ist vielleicht schwierig.
Mhm.
Und überhaupt die Frage, was ist gerecht, werden wir wahrscheinlich so gar nicht beantworten können.
Auf jeden Fall nicht. Ich finde, es kommt sehr viel auf die Perspektive. Und ich meine, man kann ja von sich aus schon alleine unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Und dann sind schon wieder ganz andere Sachen gerecht und ungerecht. Also das ist wirklich schwierig.
Vorweg vielleicht, also ich muss mich auch jeden Tag an der Schule fragen, wie gerecht bin ich eigentlich? Mhm. Weil das schon auch von der Laune abhängt. Und da gibt es Kinder, die man vielleicht doch ein bisschen weniger mag oder so. Und dann frage ich mich schon hinterher, boah, hättest du bei dem Kind mit einer besseren Laune vielleicht auch aber anders gehandelt? Oder ne, das ist jeden Tag ein Zwiespalt.
Da bist du im Prinzip wie Eva, die aus, weiß ich nicht, aus, weil sie die Kinder schützen will, weil sie sich nicht schämen möchte, weil sie sich gut zeigen möchte, egal welche Motivation du hast, aber sie trifft eben eine Entscheidung und hinterher stellt sie fest, okay, das schadet vielleicht meinen Kindern, das war gar nicht so gut. Und ne, das ist vielleicht so ein bisschen auch dieses, sich selbst hinterfragen.
Wenn gerade Unterrichtsbesuch im Haus ist oder so und die Kinder laut sind, dann möchte man natürlich trotzdem ein gutes Bild abliefern und macht die erstmal lang und sagt, die Kinder, jetzt ist aber Ruhe und hier, da ist die Prüfung oder so, ihr müsst leise sein. Man will ja auch nicht als unfähig dastehen oder so. Das macht ganz viele Fässer auf.
Voll, solange du nicht die Hässlichen wegsperrst und im Kamin versteckst.
In den Schuppen. Nein, wir haben keine hässlichen Kinder.
So, dann komme ich mal zu meiner heutigen Frage, nämlich, was ist Gerechtigkeit?
Ja, das wird jetzt, glaube ich, auch Zeit.
Also ich hoffe, dass ich klüger aus der Folge nach Hause gehe.
Ja, jetzt bitte hier nicht Druck aufbauen.
Das Hansche Gerechtigkeitsmodell, ich sehe es schon wieder vor mir.
Oje, oje, oje. Ich habe kein eigenes Gerechtigkeitsmodell gemacht, aber ich erzähle euch mal grundsätzlich. Gerechtigkeit ist ein Grundwert des menschlichen Zusammenlebens und stellt Forderungen sowohl an das Verhalten der Einzelperson als auch an die Gemeinschaft, eben das zukommen zu lassen, was ihm gebührt, und Gleiches grundsätzlich gleich zu behandeln. Berücksichtigt wird hierbei auch die Verhaltensweisen, die Persönlichkeit und die Verhältnisse einer Person. Der Gerechtigkeit liegt also eine Ausrichtung an einem Maßstab oder einer Norm zugrunde. Das ist ja im Prinzip das auch, was wir schon so grundsätzlich besprochen haben. Entweder bezeichnet sie die normative Ordnung selbst oder den festen Willen des Menschen, sein Handeln danach auszurichten. Gerechtigkeit wird weltweit als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet. ohne Gerechtigkeit, ohne Regeln, das hatten wir ja auch bei der Folge Verbrechen im Märchen. Klar, ohne Regeln funktioniert das Zusammenleben nun mal einfach nicht. Wenn jeder macht, was er will, dann haben wir hier Sodom und Gomorra.
Aber sag das mal einem überzeugten Anarchisten, der wird das schon nicht unterschreiben.
Ja, da hast du recht. Aber der funktioniert ja auch in der Gesellschaft nicht so gut, ne?
Naja, ist die Frage, ne? Ist so ein Vorurteil, was man hat. Ich kann es dir nicht beantworten, ich kenne keinen persönlich.
Ich auch nicht, deswegen. In fast allen Staaten berufen Gesetzgebung und Rechtsprechung auf Gerechtigkeit. Sie ist in der Ethik und in der Rechts- und Sozialphilosophie sowie in der Moraltheologie ein zentrales Thema bei der Suche nach moralischen und rechtlichen Maßstäben und für die Bewertung sozialer Verhältnisse.
Darf ich da einmal kurz zwischen, Jenny?
Ja, klar.
Und selbst in der Theologie gibt es da krass unterschiedliche Ansätze. Also hier dieser ganze erzkatholische oder evangelikale Blickwinkel ist natürlich, ja, Kopf ab und Triebtäter entmannen und was weiß ich, so die ganzen Wirtshausparolen, die man so kennt. Aber um wenigstens kurz am Rand heute einmal Drewermann ins Spiel zu bringen, der hat vor wenigen Jahren 3 fette Bände Strafrecht und Christentum herausgebracht, wo er schon natürlich auf die Opferperspektive eingeht, aber auch auf die Täterperspektive und dann tiefenpsychologisch, also jetzt ein bisschen salopp formuliert, dann schon auch mit schwerer Kindheit da einiges so ein bisschen erklärt, aber da einfach mal auch um Verständnis wirbt, so schwierig das sicherlich in einigen Fällen auch sein mag, das aus der Täterperspektive zu sehen, warum die Täter auch zu dem geworden sind, der sie sind und aus welchen wirklichen Motiven, wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen, dann irgendwie einen Mord oder einen Überfall oder was auch immer begangen haben, aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter und so fort. Also soll hier gar nichts entschuldigen, und aber vielleicht eine andere Perspektive aufmachen. Ist mega komplex das Thema, also sowohl vom Kognitiven als auch vom Moralischen her, finde ich. Ich habe die Bände leider noch nicht gelesen. Ist mal ein Projekt für die Sommerferien vielleicht oder so.
Ja, nach Platon ist Gerechtigkeit eine innere Einstellung. Sie gilt als umfassendste der 4 Grundtugenden. Aristoteles ergänzt das Prinzip der Gleichheit und unterscheidet 2 Grundformen. Die Gerechtigkeit bei der Austeilung von Gütern nach dem Prinzip Gleiche erhalten Gleiches und die ausgleichende Gerechtigkeit. Diesen beiden Formen wurde später noch die Einhaltung der Gesetze, also die Justiz und die soziale Gerechtigkeit hinzugefügt. In allen Zeiten und in allen Kulturen findet sich die Übersetzung, dass Gerechtigkeit das Hauptmerkmal der Obrigkeit ist. Also im Prinzip.
Oi. Es gibt doch die schöne Bach-Arie, die Obrigkeit ist Gottes Gabe. Ja.
Ja, also sehr verbreitet, aber andersherum gipfelt dies im Widerstandsrecht gegen die ungerechte Obrigkeit. Also man kann es auch so oder so begründen. Mhm. Für viele Religionen ist die Gerechtigkeit des Menschen eine ethische Grundforderung. Zum Beispiel ist im Alten Testament Gerechtigkeit der Inbegriff eines tadellosen Verhaltens gegenüber der von Gott gestellten Rechtsnorm. Ich meine, klar, man muss sich natürlich da Gott unterwerfen und auch das machen, was er sagt.
Und für damalige Verhältnisse im Alten Testament, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist tatsächlich für die damalige Zeit ziemlich gerecht, weil für ein Auge nur ein Auge verlangt werden darf und nicht halt
mehr, ne?
Also, oder halt eben der Gegenwert in Geld aufgewogen oder so. Das ist durchaus auch nicht immer so ganz wörtlich zu nehmen.
Genau, dass eben Gleiches mit Gleichem dann auch gesühnt wird. Ne? Und dahingehend ist die Gerechtigkeit Gottes sein dem Menschen zugewandtes planvolles Handeln. Also im Prinzip, Gott hat einen Plan und handelt dann auch nur gerecht. Kann man drüber streiten, haben wir ja im Märchen gesehen. Allgemein sind Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit polare Konzepte, weil das eine ist natürlich positiv, das andere ist negativ. Selten sind Gerechtigkeit oder Unrecht zentrales Thema einer Erzählung, sondern zumeist Vorkommnisse, zum Beispiel konkretes Unrecht am Anfang der Handlung, und im Laufe der Handlung wird dies durch ausgleichende Gerechtigkeit kompensiert, indem zum Beispiel der Betroffene den entstandenen Schaden durch Entschädigung ausgeglichen bekommt oder der Übeltäter bestraft wird.
Aber ob das ein Ausgleich ist, das macht schon mal fast für später auf.
Auf jeden Fall. Da kann man drüber diskutieren und was dann auch ein Ausgleich dafür ist, ne? Weil ich meine, klar, das Opfer hat vielleicht sein ganzes Leben lang was von der Straftat. Gerechtigkeit kann auch ohne vorheriges Unrecht passieren, zum Beispiel durch eine gerechte Teilung. Zwar gibt es keine gattungsspezifischen Darstellungen von Gerechtigkeit, es zeichnet sich aber eine Entwicklungslinie ab. Im Mythos zum Beispiel gilt unter den Göttern eine gnadenlose Gerechtigkeit. Also da wird dann auch mit Todesstrafe und allem dann hantiert. Im Märchen, Sage und Legende gibt es bereits den Begriff der Barmherzigkeit. Es wird aber Unrecht auch strikt geahndet oder bestraft. Haben wir in vielen Märchen ja auch schon gehabt, dass es eine krasse Todesstrafe zum Beispiel gibt.
Die werden dann wir später durchaus nochmal rekapitulieren, genau, und in den Kontext setzen, ja.
Genau.
Also wir sehen auf jeden Fall sowohl durch unser Märchen und die ersten Diskussionen, die sich darum so entfacht haben, als auch das, was du jetzt ausgeführt hast, Gerechtigkeit früher und heute ist natürlich nicht identisch. Das, was wir vielleicht an die ungleichen Kinder Evas ungerecht finden, war bei einem mittelalterlichen Publikum durchaus als plausibel akzeptiert.
Also ich fand ja spannend, dass Hans Sachs daraus eine Komödie und ein Fastnachtsspiel gemacht hat. Also so ganz lustig finde ich das nicht unbedingt.
Ich finde es nämlich auch eigentlich gar nicht lustig. Aber eben, das ist wahrscheinlich die unterschiedliche Herangehensweise und zeigt, dass Gerechtigkeit keine zeitlose Größe ist, sondern historisch ganz unterschiedlich verstanden wurde. Und das schauen wir jetzt mal so in der Kurzfassung etwas konkreter an. Und wir beginnen in archaischen Gesellschaften, in frühen Stammesgesellschaften, wo Gerechtigkeit vor allem bedeutete, jeder erfüllt seine Rolle. Das Überleben der Gemeinschaft steht über den Interessen der Einzelnen. Harmonie ist wichtiger als Gleichheit. Hatten wir so ein bisschen auch, als wir über die Kelten Anfang des Jahres gesprochen haben. Weil wir wissen inzwischen, die Kelten, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Bezeichnung. Gerecht war nicht, dass alle das Gleiche bekamen, sondern dass jeder eben seinen Platz einnahm. Also so ein bisschen, wie wir das in dem Grimm-Märchen auch haben. Dann springen wir in die Antike. Jenny hat gerade schon Platon erwähnt und die griechische Philosophie ist auch diejenige, die Gerechtigkeit erstmals so systematisch reflektiert. Für Platon ist nämlich Gerechtigkeit die ideale Ordnung und Harmonie. Er verstand sie nicht nur als politische Tugend für das Zusammenleben im Staat, sondern auch als Zustand der menschlichen Seele, bei dem die Vernunft die Kontrolle über alle niederen Triebe und Begierden übernimmt. Und deswegen hat er die menschliche Seele auch in drei Teile unterteilt: Vernunft, Mut, Wille und Begierde, und hat denen dann auch unterschiedliche Eigenschaften zugeordnet. Und aus dieser Seelengerechtigkeit hat er dann ein Modell für die Gesellschaft abgeleitet und gefordert, einen idealen Staat mit einer strikten, aber gerechten, dreifachen Ständeordnung. Und jedem Stand hat er dann eben auch parallel zu diesem Seelenmodell bestimmte Tugenden, die sogenannten Kardinaltugenden, zugewiesen.
Aber de facto hatte Platon zu seiner Zeit eine Sklavenhaltergesellschaft. Ne? Wie gerecht das ist und philosophisch zu begründen, ist einmal dahingestellt.
Richtig. Aristoteles hat das dann weiterentwickelt. Auch das hast du ja schon gesagt, Jenny. Und deswegen springen wir jetzt einfach mal ins christliche Mittelalter, wo es ja heute auch schon ein bisschen drum ging. Und wir gucken uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an, denn da war Gerechtigkeit eben, wir sehen es bei die ungleichen Kinder Evas, göttliche Ordnung. Und das ist ja auch der geistige Hintergrund des Märchens. Die Gesellschaft wurde verstanden als von Gott geschaffen, sinnvoll geordnet und unveränderlich. Wir haben diese berühmte Teilung, Klerus, Adel und den Rest. Jeder Stand erfüllte damit eine göttliche Aufgabe. Ungleichheit war deshalb gar kein Problem, denn sie war Voraussetzung für die Weltordnung. Genau das ist ja das, was Gott auch mansplaint.
Es gibt ja diesen schönen Holzschnitt, tu protege, tu supplex ora, tu labora, also du beschütze, du bete inbrünstig und du arbeite.
Genau. Ja, in der frühen Neuzeit kamen dann erste Zweifel auf. Reformation und Renaissance veränderten so ganz langsam das Denken. Martin Luther ist gerade schon gefallen. Der hat eigentlich gedacht, na, vor Gott sind alle gleich. Richtig durchsetzen konnte er sich aber nicht. Und diese Idee betraf natürlich zunächst vor allem auch eher die religiöse Ebene.
Und hat dann aber auch immer wieder schöne Ausnahmen gehabt, in Anführungszeichen. Also wenn es um Frauen oder Juden oder so zum Beispiel ging, ne?
Im 17. und 18. Jahrhundert kommt dann der große Wendepunkt, die Aufklärung. Ist hier auch nichts Neues, haben wir auch schon ausführlicher drüber gesprochen. Philosophen wie John Locke, Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant entwickeln die Idee, alle Menschen besitzen dieselben natürlichen Rechte. Nicht Geburt, nicht Adel, nicht Stand, sondern das Menschsein begründet Würde. Dabei aber auch die Einschränkung, vor allem das Mannsein für Frauen, Die Französische Revolution hat dies dann unter dem berühmten Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zusammengefasst und dadurch das Verständnis von Gerechtigkeit wirklich maßgeblich verändert. Es ist eben nicht mehr jeder bleibt an seinem Platz, sondern jeder soll dieselben Chancen besitzen. Der Mensch verfügt ja auch über die geistigen Fähigkeiten dazu. Nutze deinen eigenen Verstand. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu gebrauchen. Es wird nicht mehr alles als Gott gegeben akzeptiert. Und damit entwickelt sich natürlich ein völlig neues Menschenbild, das die gesellschaftlichen Strukturen Europas ja auch wirklich erschüttert hat in seinen Grundfesten. Ganz durchsetzen konnte sich das Ganze ja trotzdem nicht. Werden wir gleich, wenn wir uns dieses Gerechtigkeitsverständnis zu Zeiten der Grimms ansehen, auch nochmal nachvollziehen können. Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat dann nochmal ganz andere, neue Probleme aufgebracht. Denn obwohl alle rechtlich freier wurden, lebten Millionen Arbeiter in großer, großer Armut. Und da stellte sich dann eben eine ganz neue Frage. Reicht denn die Gleichheit vor dem Gesetz überhaupt aus? Karl Marx antwortet nein. Wer wirtschaftlich abhängig ist, ist nicht wirklich frei. Ein Dilemma, das sich vielleicht bis heute fortsetzt. Und deshalb entsteht auch der Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Und im 20. Jahrhundert und auch wir heute haben verschiedene Formen der Gerechtigkeit.
Und auch sehr verschiedene Vorstellungen, wenn man so in die Parteienlandschaft schaut. Ne?
Absolut. Wir kennen zum Beispiel die Verteilungsgerechtigkeit. Also wer bekommt welche Ressourcen? Wir kennen die Chancengerechtigkeit. Haben alle dieselben Möglichkeiten?
Es gibt im Schulkontext immer wieder gerne diese Karikatur, die immer wieder benutzt wird, wo irgendwie unter einem Baum ein Elefant, ein Huhn, eine Schlange, ein Ziegenbock oder was sitzen. Und dann, so, da machen wir jetzt für alle dieselbe Aufgabe, damit es gerecht zugeht, klettert diesen Baum hoch. Ja. Ne? Und man kann sich vorstellen, dass jedes Tier mit unterschiedlichen Bedingungen einfach da nicht unbedingt gleich gut den Baum erklimmen könnte.
Außerdem haben wir die Leistungsgerechtigkeit. Wer mehr leistet, darf mehr erhalten, was auch immer dann Leistung bedeutet. Bedarfsgerechtigkeit. Wer mehr braucht, erhält vielleicht auch mehr Unterstützung. Und diese Vorstellungen existieren alle nebeneinander, müssen alle irgendwie miteinander vereinbart werden. Es gibt natürlich auch Reibungen und wird wahrscheinlich durch KI bald auf das nächste Level gehoben. Denn wer profitiert von dem, was KI macht und uns eher früher als später auch abnehmen wird? Ne? Was passiert, wenn KI zum Beispiel für uns arbeitet? Also da sind so ganz neue Dinge drin, wo wir wahrscheinlich Gerechtigkeit, Ressourcenverteilung, alles was dazugehört, nochmal ganz neu werden, denken müssen.
Das werdet ihr in Folge 297 erfahren, wenn die KI uns übernommen hat. So.
Nein, das wird niemals passieren. Das können wir euch versprechen.
Dann ist dann unser Thema KI im Märchen.
Genau.
Unser heutiges, vielleicht auch spontanes Gerechtigkeitsgefühl orientiert sich aber meist eben an dieser Idee von einer gewissen Gleichheit. Manche machen da mehr Abstufungen, manche weniger. Aber wir fragen uns, glaube ich, schon, warum dürfen einige herrschen? Warum werden andere versklavt, geknechtet? Warum entscheidet Gott über ihre Zukunft? Mittelalterlicher Zuhörer oder auch Zuhörerin hätte wohl eher gefragt, ist jeder Beruf notwendig? Wird jeder gebraucht? Hat jeder seinen Platz? Und so ändert sich das eben über die Zeit. Aber wie war das wohl zu Zeiten der Grimms? Wir bewegen uns ja so in einem Zeitraum von 1785 bis 1863. Und das ist, ihr kennt es ja aus meiner heißgeliebten Epochenkunde schon, eine Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche. Schon zu Zeiten der Grimms sind zwei Gerechtigkeitsvorstellungen aufeinander getroffen. Eine alte, ständische Ordnung und ein modernes Denken, das bereits Gleichheit und Freiheit fordert. Jakob und Wilhelm Grimm lebten in einer Epoche, die ja von drei großen Entwicklungen geprägt war. Der Aufklärung, 18. Jahrhundert, der Französischen Revolution, 1789 und dann eben auch die beginnende Industrialisierung. Und das hat natürlich massiv sich auf das Verständnis von Gerechtigkeit ausgewirkt. Französische Revolution, Gleichheit als großes Ideal. Es wurde erstmals politisch gefordert, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Privilegien des Adels sollten abgeschafft werden. Geburt sollte nicht mehr über den Lebensweg entscheiden.
Und auch in den Strafen, auch in der Todesstrafe durch die Guillotine.
Ja,
ne? Dass alle gleich hingerichtet wurden, das ist ein Novum, eine Errungenschaft. So fremd uns das auch heute vorkommt natürlich, aber das war damals eine Form von Gerechtigkeit. Ja.
1789 wurden ja auch die Menschen- und Bürgerrechte erstmals formuliert. Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und sollen es auch bleiben. Vergleicht man das mit dem Märchen, entsteht natürlich ein deutlicher Kontrast, denn im Märchen entscheidet Gott bereits bei der Geburt oder im Kindesalter König, Bauer, Knecht. Und für viele Leser um 1812, 15, was auch immer, war das bereits eine Vorstellung, die zunehmend hinterfragt wurde. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, Deutschland war noch keine moderne Gesellschaft. Also man darf die Situation nicht eins zu eins mit Frankreich vergleichen. Denn Deutschland bestand damals aus vielen Fürstentümern. Ein geeintes Deutschland gab es noch nicht. Es gab noch Adel, Untertanen, Zünfte, große soziale Ungleichheiten. Die Ständeordnung von damals, von dem, was die französische Revolution, die Aufklärung in Frage gestellt hätte, die war ja keineswegs automatisch verschwunden. Ja, es hatte diesen großen Knall gegeben. Ja, es gab diese wirklich immense Erschütterung in diesem gesamten europäischen Herrschaftssystem. Aber die Folgen? Der Wiener Kongress zum Beispiel hat die Restauration beschlossen und sagte, nö, schön mit eurer Revolution, aber wir wollen alles so beibehalten, wie es ist. Und wieder waren es die Mächtigen, die über die Köpfe der Unteren entschieden haben und erklärt haben, was sie für eine Gesellschaftsordnung, für eine Herrschaftsordnung für gerecht halten. Das heißt, die Grimms haben ja ein Märchen abgedruckt, das eine Ordnung erklärt, an der vor allem die hohen Herren festgehalten haben, das aber eigentlich schon in einigen Teilen der Gesellschaft aus der Zeit gefallen war, weil man eben diese Erfahrung der französischen Revolution, der Aufklärung mit sich trug. Und diese Ideen, die die Aufklärung gesetzt hatte, die gingen ja nicht mehr weg. Auch wenn die Aufklärung aus verschiedenen Gründen erstmal scheiterte. Ja, und auch wenn wir uns die Grimms selbst angucken, wir wissen ganz gut, sie sind Vertreter der Romantik gewesen. Also für große politische Revolutionen haben sie sich erstmal nicht interessiert. Die Romantik war ja auch eine Gegenbewegung zur Aufklärung. Ihnen ging es um Sprache, Volkskultur, Geschichte und nationale Identität.
Und der Haltung vor allen Dingen, auch als dann da der Fürst, wer auch immer, ich weiß seinen Titel nicht mehr, da wieder eingezogen ist in das Schloss in Kassel, da haben die ja die Pferde ausgespannt und die Kutsche selbst da hoch den Berg hochgezogen. Ne?
Ja.
Also sagt ja sehr viel aus, finde ich.
Andererseits, wir erinnern uns vielleicht, als Jenny uns das damals vorgestellt hat, sie waren auch Rechtswissenschaftler. Ihr Vater war Rechtswissenschaftler. Und sie haben durchaus liberale Überzeugungen geteilt. Berühmt ist die Gruppe der Göttinger Sieben, 1837, wo sie eben auch Mitglieder waren. Sie protestierten, vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folge 21. Okay. Da hat Jenny nämlich uns so ein bisschen das Leben der Grimms mal vorgestellt. Und sie haben auch gegen den hannoverschen König protestiert, weil dieser die eine, ja, irgendeine Verfassung irgendwie außer
genau.
Kraft gesetzt
stimmt.
hatte. Ne?
Stimmt, da hattest du die Schnipsel mit, wo wir das den Zahlen zuordnen mussten. Ja, ist schon über 100 Folgen her, mein Gott.
War aber eine schöne Folge.
Ja.
Und Jakob und Wilhelm Grimm haben deshalb ihre Professuren verloren. Das heißt, politisch sind sie durchaus für Recht, Verfassung und auch Freiheit eingetreten und sie selbst lebten vielleicht auch zwischen zwei Welten. Und diese überlieferte Welt war eben noch diese göttliche Ordnung. Es gab die Stände, feste Berufe, es gab Pflicht. Die moderne Welt war aber, nee, wir wollen Menschenrechte, wir wollen Gleichheit, individuelle Freiheit und vor allem soziale Mobilität. Denn mit welchem Recht ist festgelegt, dass ich von der Geburt an Bauer sein muss oder was auch immer?
Meine These ist, es hat mit Wilhelms Mutter- und Familienkomplex zu tun.
Wie alles.
Ja.
Wir haben ja, an Eva sehen wir es ja, Mutter ist immer schuld.
Du bist schuld, Mutter.
Was wir auf jeden Fall sagen können, aus Literatur und auch ideengeschichtlicher Sicht, steht die ungleichen Kinder Evas irgendwie an so einer Schwelle. Der Text selbst vertritt ein älteres, mittelalterliches, geprägtes Verständnis von Gerechtigkeit als gottgewollter Ordnung, in der unterschiedliche Stände unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Die Brüder Grimm haben das aber in einer Zeit veröffentlicht, in der dieses Weltbild bereits unter Druck geraten war. Und gerade deshalb wirkt das Märchen im Kontext der Grimmschen Sammlung, finde ich, auch so ein bisschen wie so ein sehr historisches Dokument. Also ja, wir sagen das ja immer wieder, aber das besonders, ja.
Und obwohl sie es entschärft haben, sie haben ja den Titel übernommen. Sie hätten ja auch neutraler machen können, Evas Kinder.
Richtig.
Oder die Kinder Ewe oder wie auch immer.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber
die
Ungleichen, da steckt das ja schon im Titel drin und dass das auch die Aussage dieses Textes eben ist, auch irgendwie.
Ganz genau. Und deswegen ist das ein super spannendes Märchen. Deswegen muss ich auch mal wieder sagen, Christian, das war ein super Vorschlag für die Märchenstunde. Das
immer gerne.
Ja, gibt uns wieder sehr, sehr viel Futter. Ja, und wenn wir schon dabei sind, würdet ihr sagen, die ungleichen Kinder Evas, gerecht, ungerecht? Könntet ihr das jetzt mit einem Ja oder Nein beantworten?
Ich würde ein frisches Jein in den Raum werfen wollen. Weil es ist echt komplexer, als ich es zu Hause mir schon überlegt hatte. Und jetzt im Austausch mit euch merke ich, dass sich ja noch ganz, ganz viele andere Ebenen so nacheinander auftun. Und ich glaube, die Folge bietet noch Potenzial, dass noch ein paar Ebenen dazukommen. Von daher, also mehr als ein Jein kann ich gerade nicht aus Überzeugung formulieren.
Ich finde es ungerecht.
Okay, warum?
Weil sie ungleich behandelt werden.
Da kommt der Sozialismus in dir durch.
Ja, schon. Warum bekommt das schöne Kind den Königstitel? Warum muss das hässlichste Kind der Knecht sein? Ich meine, ja, irgendjemand...
Da ist die Frage, ob das eben Zufall war oder ob das von Eva gewollt war, von Gott so gewollt war. Wir wissen es halt nicht. Das, ne? Und das auch. Macht so komplett...
Ich meine, Gleichheit wirst du niemals haben. Das ist schon klar. Ne? Es kommt auf Bildung an. Aber ich finde, diese Tatsache, dass es schon von Anfang an vorherbestimmt ist, das ist einfach das Ungerechte. Und das ist auch das, was einen ja in unserer Gesellschaft aufregt, wo du halt so oft die Diskussion hast, dass Kinder nicht die gleichen Chancen haben, dass so viel vom Elternhaus abhängt, dass das nicht abgepuffert werden kann. Wenn es Akademikerkinder sind, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie studieren gehen, dass sie eine gute Bildung bekommen. Bei Kindern aus Arbeiterverhältnissen ist es, ich meine, da gibt es ja genug Statistiken.
5% schaffen das irgendwie, ne? Dann einen akademischen Aufstieg zu machen. Also wir gehören dazu.
Ja, vielleicht, ne, das ist auch wieder mein sozialisierter
Hintergrund. Aber das ist ein guter Punkt, weil das habe ich auch. Weil ich würde nämlich, ich bin bei euch beiden nämlich tatsächlich. Ich finde, wenn wir das auf eine sachliche Ebene runterbrechen und wirklich in dieses Analytische reingehen und wirklich sämtliche Aspekte, die wir ja jetzt auch wieder nur angerissen haben, man könnte ja auch noch irgendwelche ethischen, moralischen Fragen da mit einbringen. Philosophische Aspekte haben wir jetzt überhaupt nicht drin. Da gibt es bestimmt 1000 Anknüpfungspunkte noch. Ich finde, dann muss man sagen, es gibt nicht die eine Antwort, weil du kannst es aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Je nachdem, welche Sicht du einnimmst. Und dann kannst du nicht zu einer eindeutigen Antwort kommen. Wenn ich aber meinen persönlichen Erfahrungshintergrund dazu nehme, muss ich sagen, mich triggert genau das, was du gesagt hast. Weil es ist mir scheißegal, ob Eva einen Fehler gemacht hat. Hat sie... Weiß ich nicht.
Ist die Frage. Ich würde eher sagen, nein.
Ich nehme mich auch nicht.
Hat sie nicht, weil ich meine, das heißt ja nicht, dass deswegen die Kinder nicht die gleiche Chance bekommen.
Richtig, aber selbst wenn sie es macht, dann finde ich es sogar noch schlimmer, weil das noch mehr zeigt und zementiert, das, was du von zu Hause mitbekommst, entscheidet über dein gesamtes Leben. Und das finde ich schrecklich, weil das darf einfach nicht sein.
Ich finde es mega problematisch, dass diese unschönen Kinder dann obendrein auch noch ungewaschen und so weiter sind.
Ja.
Aber wenn ich dann jetzt aus dem Nähkästchen plaudernd mir manche Kinder in der Schule anschaue, aus welchen Verhältnissen die stammen und man kann leider davon ausgehen, im Laufe der Berufserfahrung stellt sich jetzt oft genug leider raus, das werden auch BürgergeldempfängerInnen bleiben und die werden wahrscheinlich keinen sozialen Aufstieg schaffen, weil die irgendwie keinen Anreiz sehen, ob zu Recht oder zu Unrecht, müsste man vielleicht auch mal diskutieren, wie gerecht unser Bildungssystem, unser Sozialsystem ist und so weiter. Das macht ja ganz viele Fässer dann auch wieder auf. Ne?
Richtig.
Ich finde es vom Grundgedanken ist es schon ungerecht, aber vom Ansatz oder Widerspiegelung in der Realität ist es leider, muss ich betonen, nicht so märchenhaft im negativen Sinne jetzt diesmal tatsächlich, sondern es spiegelt schon auch einen Teil der Realität wieder, wie ich sie zumindest hier in Gelsenkirchen vor Ort immer wieder aufs Neue und zu oft für mein Empfinden eben erlebe.
Ist sie ja auch. Ja. Und das finde ich halt so krass. Ja. Dass es halt einfach dieses ist, dass das schon vorbestimmt ist. Du siehst das Kind und du weißt schon, da wird nicht mehr bei rumkommen. Und das ist halt das, was traurig ist. Ich denke mir, es ist nicht jeder gleich leistungsfähig. Es ist nicht jeder gleich intelligent. Das ist halt nun mal einfach so. Und vielleicht ist ja auch jemand glücklich damit, ein Bäcker zu sein. Ja. Ne? Also es muss ja nicht jeder ein König werden.
Richtig.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also ich will damit auch gar nicht sagen, dass der eine Beruf besser ist als der andere.
Das ist definitiv
nicht, genau. Aber ich denke mir, die Chance von vornherein, dass man da irgendwie mehr aus seinen Möglichkeiten machen kann, das ist halt das, was fehlt und das ist ungerecht.
Auf der anderen Seite überhaupt nicht meine Ansicht, um das klarzustellen, aber man könnte daraus ja theoretisch sogar auch eine Trostgeschichte machen. Dass der Bauer sich denkt, boah, es ist zwar alles scheiße, aber wenn das Gottes Wille ist, dann füge ich mich.
Ja, genau. Aber
dann ertrage ich mein Schicksal.
Und das bringt mich aber wieder zum nächsten Punkt, weil ich mir denke, das ist dann einfach etwas, wo du Menschen zwingst, in einer Passivität zu verharren, die ja auch ganz fatal ist. Und das ist das, was mich an den Märchen, glaube ich, auch am meisten stört und weswegen ich es ungerecht finde. Weil ich finde es ungerecht, wenn andere über dich entscheiden, was du wirst, sei es eine übergeordnete Macht wie Gott, ob du daran glauben magst oder nicht, sei es deine Eltern, deine Herkunft, wann du geboren wurdest, wo du geboren wurdest.
Ethnische Herkunft, auch da muss ich wieder oft genug sagen. Also wenn die Hackordnung geht hier immer weiter. Ja. Ne? Also vor 20 Jahren waren es noch die Polen. Ich als Halbpole darf das ja durchaus auf frisch weg von der Leber hier sagen. Die dann hier für uns, sag ich jetzt mal, also für uns Deutsche dann in dem Fall, den Spargel gestochen haben. Jetzt sind die eine Stufe höher und jetzt müssen die Rumänen das regeln.
Genau.
Und wer weiß, vielleicht kommen dann in 20 Jahren die Nächsten, die in der Hackordnung noch tiefer stehen.
Richtig.
Das geht hier immer so weiter.
Richtig,
ne?
Und das finde ich an dem Märchen ganz, ganz schwer auch auszuhalten, weil es uns einfach auch eine Ungerechtigkeit vor Augen führt, die wir aktuell haben und die ja in der aktuellen politischen Debatte auch drinsteckt. Ne? Also es ist ja wieder einmal hochgradig aktuell und führt einen aber auch natürlich selber auch diese eigene Abhängigkeit, Fremdbestimmtheit vor Augen. Denn letztlich auch wir müssen in unserem System arbeiten gehen, um zu überleben. Also auch wir, wie frei sind wir? Ja,
und es zeigt einmal mehr und in dieser Folge vielleicht so krass wie auch noch nie, wie wenig weit wir im Vergleich zum Spätmittelalter eigentlich sind. Also wie viel Spätmittelalter bei uns zumindest immer noch so mitschwingt, sag ich mal. Ne?
Ja, wir nennen es halt nicht mehr Adel und Klerus, ja, genau. Dafür sind es halt
die Reichen oder was weiß ich, die Superreichen.
Die Überreichen, ja, bitte.
Ja, ja.
Nichts daran ist super.
Ja. Gut. Nein, bin ich bei dir.
Ist so, ja. Und wenn es dann nur eine Geschichte ist, damit sich ein Bauer, ein Knecht nicht über seine Situation aufregt,
dann
weil...
Den halt klein.
Eben, genau. Das ist ja der Punkt. Und ich will jetzt nicht böse sein, aber das macht ja Religion gerne mal, ne? Dass man das dann damit begründet und halt damit begründet, weil das ist halt ein Totschlagargument, wenn Gott das beschlossen hat, Gottes Wege sind unergründlich, dann hast du auch keine Möglichkeit mehr zu argumentieren.
Ja, ganz klar, je nach theologischem Standpunkt wurde es immer wieder auch so missbraucht. Man kann Religionen nach wie vor wunderbar missbrauchen, also wunderbar in Anführungszeichen natürlich.
Ja, absolut. Mhm. Und wir können es aber ja auch mal aus dem religiösen Kontext lösen und sagen, okay, wir sind jetzt eine säkularisierte Welt, aber dann ersetzt Gott doch mal durch unseren Herrn Bundeskanzler, der Milliardär ist, der aber von dir als Milliardär verlangt, ja, aber ihr müsst jetzt mal 70 Stunden arbeiten.
Hallo, und der ist gerade mal gehobene Mittelschicht, ja.
So, habe ich schon wieder was falsch verstanden mit meinem Neid, beim sozialen Neid.
Du bist ja auch eine Frau, also ne, bitte.
Ja. Ne, aber mit was für einem Recht bestimmt er darüber, wie lange jemand auf dem Bau, in der Pflege oder unter sonst was für ganz schlimmen, prekären Verhältnissen für einen Hungerlohn arbeiten muss.
Und sich den Körper damit kaputt macht und so. Ich meine, wir kennen das ja von unseren Vätern auch zum Teil, ne?
Ich weiß. Und die Befristungen jetzt aufhebt, dass man auch die Leute 4 Jahre lang durch irgendwelche Befristungen ziehen kann und dann rausschmeißen kann. Ja, sicherlich, klar. Da wird das sozial System natürlich auch immer mehr abgebaut und deswegen ist dieser Text auch einfach traurigerweise sehr aktuell.
Ja. Okay. Kommen wir ein bisschen runter.
Ich habe jetzt leider nichts Lustiges vorbereitet.
Nein, aber führen wir die Frage weiter. Wir haben jetzt sehr viel über die ungleichen Kinder Evas gesprochen. Haben da, glaube ich, irgendwie ein Fazit gefunden, wo vielleicht auch jeder von unseren Hörerinnen und Hörern sich was rausziehen kann. Vielleicht habt ihr auch noch mal ganz andere Gedanken dazu und ganz andere Perspektiven.
Genau. Total interessant.
Gehen wir mal weiter aufs Märchen allgemein. Was würdet ihr denn sagen, was sind für euch Beispiele, wo ihr sagen würdet, dieses Märchen finde ich total gerecht?
Ich würde einen Schritt vorher ansetzen. Mhm. Das Märchen suggeriert zumindest immer gerecht zu sein, weil halt am Ende das Gute belohnt und das Böse bestraft wird. Wie bei Frau Holle, ne? Goldmarie kriegt das Gold, Pechmarie das Pech. Ordnung, Gerechtigkeit ist wiederhergestellt, weil die halt fleißig und nett und schön ist und die andere faul, hässlich und dumm. Aber sind sie es auch wirklich?
Das ist halt die Frage.
Also wie gerecht findet ihr das? Also ich werde später noch was zur Todesstrafe sagen, um zu spoilern, aber um das mal ein bisschen auszuklammern vorweg deswegen. Wie gerecht findet ihr, dass bei Aschenputtel den Stiefschwestern auf dem Weg zur Kirche und zurück die Augen ausgepickt werden als Strafe? Zum Beispiel.
Das ist halt grundsätzlich wortwörtlich genommen, nach auch einem moralischen Gerechtigkeitsverständnis, würde ich natürlich sagen, nein, das kann man so nicht machen. Wenn ich aber jetzt diese Metaebene nehme, die da drin liegt und eben sage, ja, wir wissen ja, Märchen dürfen wir nicht wortwörtlich nehmen, sondern wir ziehen einfach daraus, ja, wenn du dich scheiße verhältst, steht am Ende eine Strafe, dann würde ich sagen, befriedigt mich das natürlich absolut.
Würde ich auch so unterschreiben, definitiv. Ja.
Und wir hatten doch auch schon mal Märchen, die so Grauzonen hatten. Ich glaube, das war das mit den Däumlingsmärchen damals und auch hier unser keltisches Märchen.
Und Rumpelstilzchen ja auch.
Stimmt, Rumpelstilzchen ja auch, wo wir eigentlich gesagt haben, eigentlich ist der doch der unfair behandelt wird.
Genau,
werden, ne?
Ja, richtig.
Also es gibt ja schon so Momente, wo du denkst, ich finde das gerade schon richtig, was passiert, aber wenn ich das in die Realität hole, geht das natürlich gar nicht, dass sie nackt auf der Straße tanzen und im Dornenbusch zugrunde gehen.
Aber empfinden wir das als gerecht, weil das unserem Kulturverständnis entspricht oder weil wir als Kinder im Zweifelsfall schon, also sehr früh, ohne dass wir dann in dem Alter vielleicht auch bewusst das rezipieren können und darüber nachdenken können, so geprägt sind. Mhm. Und dieses Schema, wenn A, dann B und das ist gerecht, dadurch übernommen haben, diese Analogien.
Das kann schon sein, weil ich finde halt, wie du gesagt hast, also grundsätzlich, dass derjenige eine Strafe bekommt, das finde ich gerecht. Ich finde ganz oft die Strafen an sich zu krass. Also irgendwie so körperliche Strafen, ne? Da werden wir ja jetzt auch gleich dann natürlich zu kommen, aber auch generell jemanden, also die Augen auszupicken, dass jemand dann blind ist.
Und da musst du halt den historischen Kontext
haben. Ja, deswegen, das meine ich ja. Das kennen wir ja jetzt so auch nicht mehr. Mhm. Oder ich meine, man ist ja jetzt auch, weiß ich nicht, durch seine Erziehung ist man ja auch gegangen und wurde nicht irgendwie verprügelt oder sowas. Man kennt diese körperliche Bestrafung
halt. Aber das war ja damals wirklich Rechtsprechung im Sinne von gerechter Rechtsprechung, ne? Dass sie dann in den Pranger gestellt wurden oder ausgepeitscht wurden oder wie auch immer, ne?
Haben wir so ein bisschen sowas nicht auch noch in uns? Also wenn wir Märchen uns angucken und die Bösewichte, die sind ja auch wirklich böse, die töten und ermorden und machen viele schlimme Dinge. Die bringen teilweise Kinder um und weiß ich nicht, was die begehen. Ja, das hatten wir in unserer Verbrechensfolge. Wirklich sehr, sehr schlimme Verbrechen. Und
wenn es in Anführungszeichen nur so Sachen wie Mobbing sind oder so, das ist ja auch schon krass genug. Richtig. Ne? Richtig fiese Schweine unter unseren Märchenbösewichten.
Richtig. Ja. Und wenn du dann am Ende nur hättest, und dann wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt.
Auf Bewährung.
Würde das wirklich in so einer Geschichte jetzt dein Gerechtigkeitsgefühl befriedigen? Nein, würde es nicht.
Auf jeden Fall stimmt, nicht. Würde eigentlich nicht. Nein. Also ich muss jetzt gerade
an den... Ist viel zu mild, der hätte Richter gnadenlos sein müssen.
Richtig.
Ja. Ich muss jetzt gerade an den liebsten Roland denken zum Beispiel. Ja, also, dass die da im Dornbusch da tanzen muss... Ja, ich meine, sie wollte ihr vorher den Kopf abhacken und hat das ihr, ne?
Also so ein bisschen Voyeurismus
spielt doch mit, schon. Ne? Ich glaube, das ist einfach eine inhaltliche Sache auch vom Aufbau dieser Textsorte. Wenn ich sowas Krasses reinhaue, muss ich das irgendwie, wir haben ja diese Dualität, gut und böse, alles armreich, schön, hässlich, alles steht sich immer in extremen Gegensätzen gegenüber, ja zumindest in den Volksmärchen, vor allem auch bei den Grimms. Wenn ich dann was richtig krass Böses mache, muss ich das doch auch mit einer entsprechenden Strafe ahnden, weil sonst löst sich diese Dualität auf. Also dann funktioniert es nicht.
Aber beim Roland zum Beispiel ist es ja Selbstjustiz. Da gibt's keinen Prozess. Sind keine Juristen, die sagen, du hast das gemacht, also entscheiden wir jetzt so und so.
Das stimmt.
Die Frage nach der Gesetzgebung, ne, so wie im Dritten Reich, wir haben ja nur Befehle befolgt, damals war das ja rechtlich in Ordnung, greift irgendwann moralisch einfach nicht mehr, wenn ein gewisser Grad überschritten wird, natürlich. Und nach damaliger Rechtsprechung wäre die wahrscheinlich dann irgendwie doch auch zum Tode verurteilt worden. Und ich gehe jetzt mal von einem niedrigen sozialen Stand aus, dann wäre die jetzt auch nicht unbedingt in Anführungszeichen human enthauptet worden, sondern wahrscheinlich gerädert. Und das ist also auch ein mega qualvoller Tod.
Natürlich. Ne? Also ich finde, das Märchen braucht diese Krassheit, damit es sich befriedigend auflöst und vor allem auch die Moral, die es ja vermitteln will, wirklich eindrucksvoll und nachhaltig vermitteln kann. Und auch hier ist es, glaube ich, wieder wie bei vielen Dingen, wir dürfen das nicht wortwörtlich auf die reale Ebene nehmen, weil moralisch wissen wir, das ist schlimm.
Weil sonst hätte das Märchen aber auch einen ganz wichtigen Zweck von sich als Textgattung verfehlt.
Genau. Ne?
Diese Gerechtigkeit, was auch immer das heißt, so wiederherzustellen.
Aber es kommt schon drauf an, was vorher passiert ist. Weil ich hatte das zum Beispiel immer so bei der Gänsemarkt, dass ich dachte, dieses in das Fass sperren mit den Nägeln und die durch die Straße schleifen, da habe ich mir immer gedacht, also ich meine, die war scheiße zu ihr, auf jeden Fall. Mhm. Und die braucht auch eine Bestrafung. Aber da habe ich mir immer gedacht, boah, das ist echt... Finde ich echt zu krass.
Aber das kannst du ja auch wieder weiterdenken. Schadet sie nur dem Individuum oder schadet sie nicht der gesamten Ordnung, ne? Wenn wir ganz viel über Ständeordnung sprechen. Wenn sie als Magd sich anmaßt, ich werde Prinzessin und nehme deinen Platz ein, der mir von Geburt an nicht
zusteht. Von Gott gewollt nicht zusteht,
dann zerstört sie die Ordnung. Und dann geht es nicht mehr nur um dieses individuelle Schicksal, sondern um was Größeres. Und ich glaube, das ist das, was Märchen eben mit diesem Gerechtigkeitsding tun. Sie wollen die Ordnung wiederherstellen und dir eben zeigen, auf sehr platte Weise natürlich. Das ist alles platt. Wenn ich jemanden umbringe und dann werde ich am Ende auch möglichst brutal umgebracht, das ist sehr platt, aber eindrucksvoll.
Aber wo wir gerade schon so schön bei der Gänsemacht und dem Fass sind, würde ich sagen, gleiten wir doch mal in die Todesstrafe ein bisschen sofort über. Wir können das andere ja noch zwischendurch gerne machen.
Ja.
Denn das ist nämlich eine der Methoden, die ich hier auf meinem Zettelchen stehen habe.
Ja, es ist hängen geblieben.
Natürlich, verstehe ich auch. Ne? Also ich habe mal versucht herauszufinden, welche Todesstrafen im Märchen es so gibt. Und wir können ja gemeinsam noch mal überlegen, wenn wir die Märchen hier schon mal behandelt haben oder kennen, was denn auch das Verbrechen als Grund für diese Todesstrafe ist. Also das Fass machen wir später. Wir fangen mit dem Erhängen am Galgen an. Fallen euch der Märchen an, die wir schon hatten? Hatten wir mindestens 2, mindestens 3.
War das bei den Wanderern?
Ja, genau, richtig. Wo die zwei Wanderer, ne? Hängen, da wissen wir aber nicht, was deren Verbrechen war. Ne? Das Blaulicht, Die Hexe hängt am Galgen und am Ende soll er gehängt werden, ne? Und prügelt dann ja die Richter zu Tode, beziehungsweise das schwarze Männchen, ne? Weil er da die Prinzessin hat Mägdedienste tun lassen. Und auch bei der Jude im Dorn. Da sollte ja auch gehängt werden, der Verbrecher. Ja, kommen wir doch dann direkt zum Fass mit den Nägeln. Einmal mit einem Pferd vorgespannt, bei der Gänsemarkt. Oder auch bei die Weiße und die Schwarze Braut, ja, hatten wir genau. Das auch. Oder ein Fass mit Nägeln als Alternative in den Fluss gerollt. Mhm. Das war bei die drei Männern im Walde. Die Frau Holle-Folge war das. Ja. Also ist ganz lange her. Dann haben wir natürlich mehrere Märchen. Verbrennen auf dem Scheiterhaufen.
Die sieben Raben.
Ja, genau. Das soll sie doch brennen. Genau, ja. Aber da wird sie ja gerettet, weil das sonst ungerecht gewesen wäre. Ja. Bei Brüderchen und Schwesterchen, Stiefmutter wird verbrannt tatsächlich. Mhm. Und also ich habe jetzt auch nur Märchen genommen, wo wir zumindest davon ausgehen können, dass es irgendeine Form von Prozess gegeben hat. Mhm. Ob dieser Prozess heutigen juristischen Maßvorstellungen entsprechen würde, sei mal jetzt dahingestellt, aber irgendwie, wo juristische Instanz, welcher Art auch immer und wie gerecht und ungerecht das dann sein konnte oder nicht, sei mal dahingestellt, aber eine juristische Instanz hat über das Leben entschieden und eben nicht Selbstjustiz wie beim liebsten Roland. Dann haben wir Tanz in glühenden Kartoffeln.
Ja, Schneewittchen.
Super. Dann haben wir, das fand ich sehr kreativ und unsinnig zugleich, ein Fass mit siedendem Öl und giftigen Schlangen. Klammer auf, die in dem siedenden Öl ja eigentlich auch sterben würden, Klammer zu.
Okay, aber vielleicht kommen erst die Schlangen und wenn die sich ganz viel in das verbissen haben, dann kommt das
Ja, das ist in dem unbekannten Märchen Die zwölf Brüder, da wird die Stiefmutter am Ende so hingerichtet, ist so auch eine Sieben-Raben-Variante. Ja. Dann hatten wir erst vor kurzem die Vierteilung durch Ochsen.
Ja, hierbei, letztes Mal.
Genau, die zwei Brüder, der Marschall, richtig. Dann haben wir tatsächlich auch Enthauptung bei Jungfrau Marleen. Die falsche Braut wird da enthauptet. Und bei den drei Handwerksburschen gibt es eine Enthauptung. Und dann haben wir Ertränken, relativ kreativ. Bei den drei Schlangenblättern wird die Delinquentin, war es glaube ich, in ein Schiff mit einem Loch gesetzt und die geht dann unter. Und bei der singende Knochen als Strafe für Brudermord wird der eine in den Sack eingenäht und in den Fluss geworfen. Also wir haben ja schon ziemlich viel. Das spiegelt zum Teil historische Realität wider. Also Frauen wurden nach der Carolina, dem Reichsstrafgesetzbuch, was eben bis 1806, bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation durch Napoleon eben galt, das immer so umgesetzt wurde, dann in späterer Zeit dann nochmal dahingestellt. Also Frauen werden nicht dem Henker übergeben, sondern eben dem Feuer, also verbrennen, wie in den Hexenprozessen zum Beispiel, dem Wasser. Als bekanntestes Beispiel zum Beispiel Agnes Bernauer, die 1435 in der Donau bei Straubing ertränkt wurde, weil sie die nicht standesgemäße Geliebte und vielleicht auch Ehefrau, da wurde im Nachhinein ziemlich wohl rumgefälscht dann hinterher, also wahrscheinlich hat sie ihn sogar geheiratet, nämlich den Herzog Albrecht von Bayern. Und weil sie seinen Reden nicht gepasst hat und eben nicht adeliger Herkunft war, wurde sie halt auch in den Sack gesteckt und ertränkt wie eine Katze. In außereuropäischen Märchen vor allen Dingen werden sie auch der Erde übergeben, also im Sinne von lebendig begraben. Ne? Da gibt's aber auch Ausnahmen, habe ich gelesen, diesen schönen Satz, in wasserreichen Gegenden wurden auch Männer ertränkt. Also wenn die,
das ist ja Gleichberechtigung.
Wenn die Gegebenheiten da sind, dann kann man das auch so machen. Also dann aber auch eben geschlechtsspezifisch. Auf der anderen Seite nicht historisch korrekt, weil diese Nageltonne zum Beispiel hat es höchstwahrscheinlich nie gegeben. Also es gibt keinen zweifelsfreien Fall, der in der Geschichte auftaucht. Also hier wird sogar das krasse spätmittelalterliche Rechtsverständnis noch übertrieben durch diese wirklich ja unmenschliche krasse Strafe. Und dass dir das auch sofort eingefallen ist als krasseste und unmenschlichste Strafe, ist schon wirklich bezeichnend. Um auf die Gerechtigkeit zurückzukommen, nur die Gegenspieler werden bestraft. Vergehen der Helden in Anführungszeichen, wie die Selbstjustiz des Roland, um das jetzt nochmal aufzuführen, wird halt großmütig verziehen. Und das wird damit begründet, dass das Märchen in diesem Bereich keine moralische Dichtung sei, sondern eine Glücksdichtung. Dadurch, dass es halt eher eine Geschichte für das niedere Volk in Anführungszeichen war, wird da quasi jetzt auf die Moderne übertragen, diese vom Tellerwäscher zum Millionär Geschichte möglich gemacht, dass eben der Soldat am Ende, obwohl er der ja auch sich nicht so einwandfrei verhalten hat, wird da vom Galgen gerettet und bekommt die Prinzessin und das Reich und am Ende sind alle glücklich, haha, und man fragt sich aus heutiger Sicht, ist das überhaupt so, ne?
Ja, aber Märchen, wir wissen, sie leben natürlich auch von ihrer Einfachheit. Das ist nun mal ein spezifisches Merkmal. Und da dann jetzt noch große, umfangreiche juristische Abhandlungen einzubauen, wäre irgendwie auch fehl am Platz, ne? Also es führt auf einen einfachen Weg,
gerade wenn man sich vorstellt, wir erzählen uns das hier auch so zu einem befriedigenden Ergebnis, ja, und wo man dann, ja, irgendwann vielleicht auch sagt, wir müssen es nicht so machen wie der Märchenpott, sondern wir nehmen das so hin und sind zufrieden und hinterfragen nicht alles.
Und gerade in der damaligen Zeit, also auch durchaus noch zur Grimm-Zeit, wo dann die Carolina nicht mehr galt, aber es gab ja durchaus noch die Todesstrafe. Und in einigen Bundesländern ist die Todesstrafe ja lustigerweise immer noch nicht abgeschafft. Mhm. Ich glaube in Hessen auch. Aber da der Grundsatz gilt, Bundesrecht bricht Landesrecht, werden die zwar offiziell zum Tode verurteilt, dann für Mord zum Beispiel, aber das Bundesrecht springt dann, grätscht dann, ja, rein und sagt, nee, du wirst nur lebenslänglich, ja, eingekerkert, ja, also ins Gefängnis gesteckt. Und auch wenn diese mittelalterliche oder spätmittelalterliche Rechtsordnung nicht mehr galt zu der Zeit, das war noch nicht so lange weg, also 1806, richtig, also 6 Jahre vor der ersten Ausgabe der Grimmschen Märchen wurden die überhaupt erst abgeschafft, wurden dann aber in modifizierter Form natürlich noch weiter ausgeübt. Und wenn man so schaut, also das letzte Rädern tatsächlich, also die wird dann lebend unbetäubt, werden die Knochen gebrochen und dann wirst du auf ein Rad geflochten, mhm, möglichst unangenehm, und dann wirst du da auf diesem Rad einfach stehen gelassen, bist du dann da, also die Raben picken dich vielleicht, ja, schon lebend an oder was weiß ich und so, und das ist ein mega qualvoller Tod und auch Schauprozess und also, ja, es war ja auch öffentliche Hinrichtungen meistens, ja, zur Abschreckung, ja, und so weiter, ne, ist die Frage, ob das seinen Sinn erfüllt. Ja, also ich meine, meine Einstellung zur Todesstrafe ist eigentlich ganz klar. In Vorbereitung auf die Folge kam mir nochmal ein Erlebnis aus der Schulzeit in Erinnerung. Und zwar haben wir im Englischunterricht damals den Film Dead Man Walking geschaut. Und ich weiß, dass ich danach geheult habe, wirklich, weil ich so fertig war. Also ich spoilere jetzt ein bisschen, wer das nicht hören will, sollte jetzt eine Minute überspringen oder so. Also am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon über 20 Jahre her, kommt ja dann doch raus, dass er diese Sexualstraftat und den Mord in Tatanhalter irgendwie begangen hat und die wirklich vergewaltigt und umgebracht hat und er dann quasi in dem Sinne zu Recht hingerichtet wird. Aber trotzdem war ich so fertig, weil ich denke mir auch jetzt noch, klar, ich erwarte da auch eine Strafe. Also der soll jetzt nicht, ja, du hast eine schwierige Kindheit, dann geh mal schön spielen, alles ist gut, ne? Das wird ja dem Opfern, den Hinterbliebenen auch nicht gerecht, natürlich. Aber jetzt mal Justizirrtümer ganz ausgeklammert. Ich meine, wenn jemand hingerichtet ist, dann kann man den nicht wieder lebendig machen. Aber prinzipiell finde ich, dass kein Mensch das Recht haben sollte, einen anderen Menschen zu töten, egal aus welchem Grund und auch nicht aus scheinbarer Gerechtigkeit oder aus legalen Gründen. Weil ich meine, diese Henker-Dynastien, um den historischen Kontext nochmal ein bisschen anzukratzen, das war ja ein unehrenhafter Beruf. Und das wird ja von Vater auf den Sohn übertragen im Zweifelsfall, ne? Und ich glaube, das macht halt auch was mit einem, ne? Also wenn ihr euch an die Hexenfolge erinnert, ja, der Henker in Horst, der hat ja dann auf dem Weg nach Essen, wo er herkam, dann noch irgendwie einen Jungen vergewaltigt und umgebracht. Aber weil er ja dem Amt Horst, der Freiheit Horst, diesen guten Dienst erwiesen hatte und die vor der Hexerei bewahrt hat, wurde ihm dann großmütig, mhm, verziehen. Also der wahre Verbrecher geht straffrei aus, mhm, und die mit den erfundenen Verbrechen Hexerei, ja, sind halt eben gerecht, in Anführungszeichen, hingerichtet worden. Ja, oder auch im Dritten Reich, da wurden die ja auch hingerichtet und die Leute, also diese Henker, die im Dritten Reich dann hier die Scholl-Geschwister zum Beispiel hingerichtet haben, haben dann aber derselbe Mann hat dann nach dem Krieg dann die NS-Verbrecher hingerichtet im Auftrag der Alliierten. Also das sind Sachen, wenn ich das lese, da frage ich mich immer, also was sind das für Maßstäbe, ne?
Deswegen, ich finde gerade daran siehst du einfach, das ist nicht in die Welt übertragbar. Nein, also diese gerade Todesstrafe im Märchen wäre eigentlich auch echt ein cooles Thema für eine eigene Folge, wenn wir gerade so drüber sprechen, ja, finde ich. Das dürfen wir halt nicht 1:1 übertragen. Ich glaube, das ist wirklich ein inhaltliches Stilmittel, was eben dazu dient, diese Extreme darzustellen. Natürlich ist es historisch auch begründet, auf jeden Fall. Aber auch wir aus unserer heutigen Sicht müssen es einfach sehen, es ist eben die Auflösung, das Extreme löst sich durch das Extreme auf. Und es hat eben diese Metaebene und es ist nicht wortwörtlich zu nehmen.
Definitiv, ja.
Unabhängig von dieser etwas einfachen Erzählstruktur glaube ich aber, dass die Arten von Gerechtigkeit, die im Märchen auftauchen, schon durchaus unterscheidbar sind. Also ich habe mir mal versucht, so ein paar Gedanken zu machen, was uns eigentlich so an Formen von Gerechtigkeit im Märchen begegnet. Und erstens würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall diese Vergeltungsgerechtigkeit. Ne? Dieses wie du mir, so ich dir. Haben wir ja gerade jetzt im Prinzip auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Gute Taten werden belohnt, böse Taten bestraft. Und die Strafe erfolgt häufig auch spiegelbildlich zur Tat. Ne? Die bösen Schwestern hatten wir hier schon von Aschenputtel. Am Ende verlieren sie ihre Augen. Also ihre innere Blindheit wird äußerlich sichtbar. Bei Frau Holle Gold für die Fleißige, Pech für die Faule. Ihre Faulheit wird sichtbar. Denken wir an die Feen von Perrault, die
schöne, fleißige, hilfsbereite, bekommt Perlen und Edelsteine, damit jeder sieht, was sie für ein toller Mensch ist. Die böse Schlangen und Nattern und weiß ich nicht, was für ein Getier fällt da aus ihrem Mund. Das heißt, hier entspricht die Gerechtigkeit irgendwie einer gewissen moralischen Bilanz, die sie eben sagt, du verhältst dich schlecht, also kriegst du auch was Schlechtes. Dann würde ich sagen, haben wir auch sowas wie eine Ausgleichsgerechtigkeit. Denn viele Märchen beginnen ja schon mit einer massiven Ungerechtigkeit. Wir haben ein armes Kind, ein verwaistes Kind, einen verstoßenen Sohn oder irgendwie sowas. Und die Handlung führt dann letztlich dazu, dass am Ende ja wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird, beziehungsweise dass die Armen eben dann doch Gerechtigkeit erfahren, dass sie belohnt werden, dass dieser Ausgangszustand ausgehebelt wird und in etwas Besseres verkehrt wird. Wir haben aber auch sowas wie eine Schicksals- oder Vorsehungsgerechtigkeit, denn in manchen Märchen scheint ja eine höhere Macht hinter dem ganzen Geschehen zu stecken. Der Held begegnet zum Beispiel zufällig der berühmten Alten im Wald und die prüft dann seinen Charakter oder gibt ihm irgendwie den entscheidenden Hinweis, wie er den und den Bösewicht besiegen kann. Und hier lautet die Botschaft dann ganz klar, wer gut handelt, wird letztlich vom Schicksal belohnt. Und das erinnert dann vielleicht schon auch so ein bisschen wieder an religiöse Vorstellung göttlicher Gerechtigkeit. Wir haben auch eine Form von Bedürfnisgerechtigkeit, denn manche Märchen belohnen Menschen nicht nach Leistung, sondern weil sie Hilfe benötigen. Ein armes Kind erhält zum Beispiel Unterstützung, ein hungernder Wanderer bekommt Brot, denken wir an Sterntaler zum Beispiel. Aber auch das Leistungsprinzip spielt so ein bisschen manchmal eine Rolle, denn der Held muss ja, oder auch die Heldin, muss ja schon auf ihrer Reise bestimmte Aufgaben erfüllen. Rätsel lösen, Prüfungen bestehen, ihren moralischen Wert unter Beweis stellen, um überhaupt zu zeigen, die Belohnung, die ich am Ende bekomme, die verdiene ich mir schon. Ich bekomme das gar nicht unbedingt geschenkt. Und da greift dann natürlich auch, dass Gerechtigkeit durch den Charakter irgendwie ausgelöst wird. Das ist schon irgendwie so dieser auslösende Aspekt. Wir haben eine gewisse soziale Gerechtigkeit, denn manche Märchen, das hatten wir schon häufig, dass gesellschaftliche Macht auch kritisiert wird. Denken wir zum Beispiel auch an die Bremer Stadtmusikanten zuletzt, was wir als Gesindegeschichte ja auch analysiert haben. Oder häufig einen ungerechten König, der geizige Reiche oder sowas, kommt immer wieder vor. Und häufig haben wir dann eine Umkehr der sozialen Ordnung. Allerdings führen Märchen selten wirklich zu einer Revolution, sondern der ungerechte Herrscher zum Beispiel wird einfach nur ersetzt.
Ja, aber meistens dann durch einen Herrscher aus der unteren Schicht tatsächlich. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie ein anderer Prinz, der dann den anderen König ablöst oder so. Also es ist schon
Es ist so eine bisschen. Subtile, ja, genau. Also es ist nicht der große, sagen wir, es ist nicht der große gewaltsame Aufstand. Nein. Ne? Aber es ist so dieses, wir tauschen das dann halt einfach aus. Und wir haben auch sowas wie eine poetische Gerechtigkeit. Und das ist vielleicht auch die typischste Märchengerechtigkeit. Denn die Welt entwickelt sich so, wie sie moralisch sein sollte, nicht wie sie tatsächlich ist. Das haben wir gerade ja bei dieser Debatte mit Todesstrafe und so auch nochmal gesehen. Im Märchen gilt, gute Menschen gewinnen, böse verlieren und Zufälle begünstigen immer die Guten. Das ist ja auch niemals der Bösewicht, dem dann dieser super Zauberstab oder das und das in die Hand fällt. Oder die Alte im Wald erscheint nicht irgendeiner bösen Hexe, sondern es sind ja immer die Guten, die vom Schicksal, vom Zufall, woran man auch immer glauben möchte, begünstigt werden. Und da spricht man dann eben von einer poetischen Gerechtigkeit. Also das ist ein literarisches Stilmittel auch. Und sie unterscheidet sich ganz bewusst von der Wirklichkeit. Ja, und dann haben wir die Strafgerechtigkeit, die haben wir sehr ausführlich gerade schon thematisiert, in der krassesten Form natürlich in Form der Todesstrafe, aber eben auch in Form von sämtlichen Strafen, die uns zeigen, das Böse, was ich tue, das bleibt eben nicht folgenlos und aus der Perspektive der Märchenlogik erfüllt das natürlich die entscheidende, wichtige Funktion, die Ordnung wird wiederhergestellt, denn Märchen wollen uns ja eine moralische Weltordnung verkaufen. Da, wo diese Weltordnung, diese Moral nicht mehr gilt, gerät sie aus dem Gleichgewicht. Da, wo böse Menschen, Bösewichte auftreten, wird das erschüttert. Und am Ende muss es irgendwie zu einem Abschluss gebracht werden. Sonst funktioniert das nicht. Und die Strafe ist eben deswegen oft symbolisch, darf eben nicht realistisch betrachtet werden. Und letztendlich sind Märchen auch keine Gerichte, sowieso keine modernen Gerichte. Denn wir würden heutzutage wohl eher fragen, welche Strafe ist denn angemessen? Und welche moralischen Bedenken haben wir, wenn wir Strafen sprechen? Wir müssen natürlich auch Menschenrechte und alles wahren. Märchengerechtigkeit fragt eher, ist das Gleichgewicht wiederhergestellt? Und Gleichgewicht kann ich eben nicht herstellen, wenn ich auf der einen Seite den fetten Felsbrocken habe und auf der anderen Seite der Waage die leichte Feder. Also ich denke, dass wir abschließend, glaube ich, schon festhalten können, Gerechtigkeit hat natürlich eine grundlegende Funktion. Das ist, glaube ich, nicht die neue Erkenntnis, aber es ist schon eines der zentralen Ordnungsprinzipien, die im Märchen gelten. Also sie ist nicht nur ein Thema unter vielen, sondern eigentlich das unsichtbare Gesetz, nach dem die Märchenwelt funktioniert und nach dem eigentlich auch zumindest von Volksmärchen her auch der Aufbau funktioniert, weil er sich wirklich daran langhangelt, dass von der Ausgangssituation bis zum Ende diese Gerechtigkeit wiederhergestellt werden muss.
Und du hast auch eigentlich immer, dass die Bösen bestraft werden, wenn sie nicht bestraft werden, wenn das manchmal hatten wir, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an, aber hatten wir glaube ich auch schon, ne, dass das irgendwie dann so untergeht, dann ist man irgendwie direkt verwirrt.
Ja, das stimmt.
Und letztlich dient Gerechtigkeit im Märchen, auch wenn sie simple Prinzipien verfolgt, schon auch verschiedenen Funktionen. Also zum einen gibt sie eben dieser ganzen Märchenwelt, die oft ja auch sehr irrational und sehr unrealistisch wirkt, trotzdem irgendwie einen Sinn. Also es ist so dieser reale Anker, an dem wir uns langhangeln können. Es stellt eben die gestörte Ordnung wieder her. Wir wissen am Anfang der Geschichte, zumindest im Volksmärchen, ja, das geht halt gut aus. Ne? Okay, bei Wilde wissen wir, ne, das wahrscheinlich eher nicht. Bei Andersen auch eher schwierig. Aber im Volksmärchen wissen wir, ja, da kommt schon irgendwie wieder was Gutes bei raus.
Aber ist vielleicht auch der erste Kontakt, wenn wir Märchen jetzt als Kind lesen oder hören oder sehen, mit Justiz?
Ja.
Oder überhaupt mit Bestrafung und Verbrechen und Bestrafung, ja.
Und vielleicht, wenn wir es auch weitersehen, auch mit dem Sichtbarmachen von moralischen Werten und vielleicht auch das Mitnehmen, dass wir das mal reflektieren.
Und im Endeffekt, dass mein Handeln Konsequenzen hat. Andersrum ist ja nicht nur Böse wird bestraft, sondern auch wenn du dich gut verhältst, bekommst du ja auch eine Belohnung.
Ja, ja, das ist moralische ist ja auch die Erziehung. Ne? Genau. Genau, auf jeden Fall. Dann muss man sagen, dass Gerechtigkeit oft aber auch den Schwachen eine Stimme gibt. Ne? Denken wir an den Armen, der dann zum Beispiel König wird. Denn die Hauptfiguren sind ja oft Arme, Waisen, Dienstboten, jüngere Geschwister oder irgendwelche Außenseiter. Und im Märchen bekommen diese Figuren symbolisch Macht zurück, was sie in der realen Welt ja leider nicht bekommen würden. Das heißt, das Märchen ist eigentlich ein literarischer Raum, in dem soziale Ohnmacht vorübergehend aufgehoben werden kann. Und letztlich erklärt Gerechtigkeit auch so ein bisschen die Welt. Zumindest wenn wir uns jetzt zum Beispiel an dem Märchen die ungleichen Kinder Evas orientieren. Ob wir das dann teilen oder in Ordnung finden, das ist ja dann wieder unsere Sache.
Aber ich finde, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Märchen ist eines der Themen oder einer der Aspekte, wo es am wichtigsten ist, diesen in einen Kontext zu setzen und zu besprechen. Ich erinnere mich gerade an der Weihnachtsabend von Benjamin Blümchen, wo der Erzähler ja während die Essen vorher das Märchen aufgenommen hatte vom Sterntaler und dann hinterher sagt, Mensch, auch wenn ihr Gutes tun wollt, aber ihr müsst jetzt nicht alle eure Sachen verschenken und so und dann fallen nicht die Sterne vom Himmel so sinngemäß. Ne? Dass man dem Kind klar macht, sicherlich diese Muster funktionieren, aber nimm es bitte nicht wörtlich. So dieses Karma-Denken ist ja auch gerade ganz in, wenn ich mich anderen Menschen gegenüber toll verhalte, dann verhalten sich andere Menschen mir gegenüber auch toll. Das kann klappen, das muss aber nicht klappen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ne? Man kann wird dann vielleicht ausgenutzt, weil man zu lieb ist und kriegt dann am Ende obendrein noch den Arsch Schritt dafür. Ne? Und dann fragt man sich, was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Also das ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
Genau, aber das ist ja im Prinzip dieser symbolische Charakter, den wir auch vorhin hatten mit den krassen Strafen. Ja. Ne? Dass man das nicht wortwörtlich nimmt, sondern das halt als einfach als auch Bestrafung, die angebracht ist.
Ja, und dann liegt darin natürlich auch eine gewisse Hoffnung. Ne? Also dann kann natürlich dieses Gerechtigkeitsding im Märchen dir irgendwie auch die Hoffnung geben, dass auch du vielleicht als Mensch, der selbst keine soziale Macht besitzt, irgendwie doch zu was kommen kannst. Die ungleichen Kinder Evas ist vielleicht nicht das astreinste Beispiel.
Deswegen wollte ich gerade sagen, irgendwie krass, dass wir da jetzt das als Beispiel heute genommen haben, weil das ja wirklich das Märchen ist, wo du so gar keine Möglichkeit hast, aus irgendeiner sozialen Gerechtigkeit oder aus deiner sozialen Vorherbestimmung herauszukommen. Das ist ja wirklich in vielen anderen Märchen ganz anders, ne? Dass dann der Held es schafft, den kompletten sozialen Aufstieg zu machen.
Ja. Das heißt, Gerechtigkeit ist im Märchen eigentlich das Prinzip, das aus einer chaotischen, ungerechten Welt eine sinnvolle Ordnung macht, Tugend belohnt, zerstörerisches Verhalten bestraft, Schwachen Hoffnung vermittelt und trotz allem irgendwie auch die Vorstellung vertritt, dass das Leben, auch wenn es sehr ungleich zugehen kann, irgendwie einen moralischen Zusammenhang besitzt und alles vielleicht doch an moralischen Gliedern hängt, an denen der Mensch sich vielleicht doch orientieren könnte. Und das ist insofern natürlich interessant, weil Märchen ja weniger davon erzählen, wie Menschen gerechte Gesellschaften schaffen können, sondern es handelt eigentlich davon, dass hinter der Welt eine Ordnung steht, die wieder in Kraft gesetzt werden kann.
Aber oder? Diese Ordnung ist irgendwie nie auf Gleichheit beruhend. Also es gibt dann immer halt einen neuen König oder eine neue Königin oder so. Das heißt, dass es aber auch dann weiterhin Bauern gibt. Und das spiegelt ja auch die Realität oder die damalige Realität wieder. Aber sagen wir so, diesen sozialistischen Gedanken finden wir im Märchen ja eher nicht.
Nee, genau. Den finden wir nicht.
Aber wir als Leser, und ich denke auch die damaligen Leser, erwarten schon, dass diese Gerechtigkeit verübt wird. Das ist ja das, was man als Leser irgendwie erwartet, weil ansonsten wäre ich jetzt unzufrieden.
Ja, natürlich, deswegen zerstört Oscar Wilde uns ja
auch. Genau, ich erinnere mich gerade an das Sternenkind, wo er dann am Ende alles bekommt, aber er herrschte nur 3 Jahre, weil er irgendwie so angegriffen war und dann der danach kam, der war übel.
Ja, genau. Ja.
Und wir uns einfach haben, warum denn? Ja,
genau. Ja, das genau, das hat mich dann total unbefriedigt zurückgelassen, weil ich mir so dachte, der hat das alles durchlitten und dann ist nach 3 Jahren Ende und dann kommt wieder so ein Arsch.
Bei der glückliche Prinz mit dem zerbrochenen Bleiherz und der toten Schwalbe, die ins Paradies geholt werden, da kann man das noch irgendwie hinnehmen oder auch mit dem eigensüchtigen Riesen, mit der Paradiesvorstellung. Das kann ich irgendwie noch so tief immer drin so halten. Ich finde es auch furchtbar traurig, aber ich kann es irgendwie akzeptieren. Aber beim Sternenkind zum Beispiel habe ich mir gedacht, nein.
Deswegen ist meine Oscar Wilde-Liebe auch so qualvoll.
Ja, ich verstehe.
Weil ich die Texte so toll finde, aber man weiß, dass mich das einfach emotional fertig machen wird.
Ja, ich kann es nachvollziehen.
Na, weil bei den anderen, wenn da eine Gerechtigkeit wirklich dann verübt wird und derjenige bestraft wird, dann ist das für mich in Ordnung. Dann kann ich damit abschließen.
Ja, das heißt, aber diese einfache Erzählstruktur des Märchens funktioniert. Das haben wir ja auch häufig bei Filmen oder so.
Ja.
Happy End lässt uns natürlich anders zurück, als wenn wir einen Film gucken und uns denken, oh, okay, krass, finde ich das jetzt toll, dass die Hauptfigur durch so viel durchgehen muss und dann kriegst du es trotzdem nicht?
Und obwohl dann am Ende vielleicht eine ganz krasse Todesstrafe sogar steht, empfinden wir es doch irgendwie als Friede, Freude, Eierkuchenende.
Ja, weil der Punkt ist, wir stehen ja immer auf Seite der Guten.
Natürlich.
Das ist ja genau das, was Märchen ja auch
impliziert. Und unser Voyeurismus wird auch noch befriedigt.
Richtig, richtig. Märchen wollen ja eigentlich deine Moralvorstellungen rauskitzeln.
Ja.
Und natürlich erwarten die, dass du nicht auf Seite der Hexe bist. Und eigentlich machen sie es dir auch schwer möglich, auf Seite der Hexe zu sein. Und das ist ja dann vielleicht auch wieder der nächste Punkt, wenn wir darüber sprechen, dass Märchen nicht psychologisieren, dass eben keine ausgebreitete Charakterstudie von uns liegt. Ja, ist ja logisch, weil wenn ich wüsste, warum die Hexe das tut, was sie tut, könnte ich ja Verständnis dafür haben. Und das will das Märchen eben nicht.
Aber es ist definitiv besser, dass wir diesen Urtrieb vielleicht in uns auch dann auf Märchenebene ausleben.
Ja.
Als wenn wir im Bundestag säßen und entsprechende Gesetze einbringen würden, oder?
Ja.
Also da Märchen tragen zum Weltfrieden bei, einmal mehr.
Ja, absolut. Ja, wir können da, glaube ich, schon ein bisschen was ausleben, was wir nicht in die Welt übertragen würden. Ja, dann?
Wenn die Jenny kein böses Verbrechen begangen hat und völlig zu Recht hingerichtet wurde, dann...
Und du meinst mit zu Recht hingerichtet in ein Fass gesteckt?
Exakt.
Also, ich möchte an dieser Stelle nochmal an unsere letzte Folge und Jennys Lebenszahl erinnern. Und die Jenny ist so harmoniebedürftig, die würde nie was Böses tun.
Stimmt. Dann eher die Elena, wenn die nicht erst in der nächsten Folge schon hingerichtet ist, dann...
Hören wir uns in der nächsten Folge.